Guten Morgen, was geht ab? Eine neue Folge will mal quatschen mit den charmantesten zwei Charakteren, die dieser Podcast zu bieten. Sonntag, 2. Februar, krasse Januar ist rum. Der Januar war der längste, der kürzeste Monat gleichzeitig. Das ist der Schrödingers Januar. Das ist Social Media Meme, alle Leute sagen, oh, der Januar war so ewig lang.
Ist es so?
Und gleichzeitig, ja, auf TikTok jedenfalls. Mhm. TikTok ist so anders geworden. Gleichzeitig ist es der kürzeste Monat, weil du denkst, hä, wir haben schon Februar? Wo ist der Januar hin? In meinem Kopf. Und ich kann beides gleichzeitig in meinem Kopf haben. Und ich kann mich nicht entscheiden, zu welcher Gruppe ich gehören will.
Ja, ich finde es eher kurz, muss ich sagen. Für mich ging es eher schnell. Also ich habe das Gefühl, der Januar ging jetzt irgendwie schnell rum. Ich glaube, weil bei mir jetzt in Schule gerade so relativ klar das Abitur so für meine zwei Oberstufenkurse sozusagen ansteht. Ich habe so zwei Kurse, deswegen ist man schon so, oh, das Abitur. Man denkt also quasi ganz schön so gefühlt Richtung Ostern, Vorabi-Klausuren und so. Und ich finde, wenn man immer so ein Ziel oder so einen Fokuspunkt ein bisschen weiterer Entfernung hat, dann geht die Zeit dahin dazwischen immer so ein bisschen schneller rum. Letzte Woche war ja auch bei dir ein bisschen viel Arbeit und so, dass man, wahrscheinlich ist das so, wenn du halt von Woche zu Woche quasi eher so in diesen Arbeitsschritten denkst, je nachdem, wie komplex oder anstrengend die Arbeit ist, kommt es schon länger vor, oder?
Ja, das ist interessant, weil jede Woche gucken wir so auf so die Zahlen und dann ist immer so, wie viel vom Jahr bleibt noch übrig? Und Januar fühlt sich halt in Prozent so und dann denkst du so, ja, es ist immer noch 96% oder was, oder je nachdem, welcher Woche du bist. Und dann denkst du aber gleichzeitig so, oh, irgendwie ist Februar. Und auch wenn es für Woche zu Woche sich so kurz anfühlt, ist einer von 12 Monaten schon rum. Und du denkst, oh shit, wir haben nur noch 11. Und je nachdem, aus welcher Perspektive du drauf schaust, so von deiner, zum Beispiel Zielerreichung, von Unternehmensziel, denkst du dir halt so, ja, okay, scheiße. Also die Zeit rennt halt. Wenn du dann privat drauf guckst, dann denkst du, ja gut, ist eigentlich irgendwie eigentlich ganz cool. Ich mag den Februar, bald kommt der Frühling und alles. Und es ist, je nachdem, welche Perspektive du einnimmst, da verschiedene Emotionen dran gekoppelt.
Sind diese Unternehmensziele in der Regel an Jahre gekoppelt? Oder ist das so ein bisschen wie Schuljahre? Hat man so, je nachdem, wann der Investorenrunde war, ist man ab da einem Jahr? Oder sagt man immer, im Jahr 25 haben wir das und das Ziel? Oder ist das so bis August oder sowas? Hat man da irgendwie so strange Fristen?
Ich glaube, das macht jeder, wie er Bock hat.
Okay.
Aber ich glaube, die Regel ist schon, dass du einfach sagst, fängst das Jahr neu an. Die meisten haben irgendwie Urlaub zwischen den zum Jahreswechsel hin. Und der Januar ist also das neue frische Jahr und neues Jahr, neues Ich, so sinngemäß. Ich glaube, das hast du Unternehmen genauso, wo du einfach anfängst zu sagen, hey, das ist dieses Jahr das Ziel, das wollen wir erreichen, wir schaffen das, tschakka, let's go. Und dann fängst du halt an, neu zu messen für das neue Ziel für dieses Jahr. Ich glaube, das ist üblich. Dass das so ein Clear Cut ist.
Ja. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es für die Psyche auch irgendwie ganz cool ist, weil in vielen Berufen ist es ja auch so, dass sozusagen es so ein Weihnachtsgeschäft oder irgendwie sowas quasi gibt. Wahrscheinlich selbst bei dir in der Branche ist da vielleicht mehr Budget, oder was heißt selbst bei dir, gerade in dem Werbebudget, klar, ist ja ein großer Markt und irgendwie, glaube ich, klar, ist es eigentlich egal, ob du sozusagen am Anfang deiner Zeitrechnung sozusagen jetzt diesen Weihnachtsboost sozusagen hast oder am Ende. Aber ich könnte mir vorstellen, so psychologisch ist es halt irgendwie cool, wenn du weißt, so am Ende, da kommen irgendwie nochmal die guten Monate, die Zahlen, die werden nochmal so ein bisschen schöner korrigiert und keine Ahnung was. Ich könnte mir vorstellen, dass das nochmal netter, dass es komisch wäre, wenn man sich das nimmt, am Ende sich da so zu freuen.
Aber man sieht halt auch aus der Historie dann auch so ein paar Sachen, die man auch schon weiß, die dann in den Zahlen sich auch bestätigen. Man weiß zum Beispiel, dass viele Unternehmen so im Januar irgendwann ihre Budgetplanung fürs Jahr machen, auch. Oder halt am Ende des Jahres und halt sagen, okay, für nächstes Jahr die Abteilung das Budget und die Abteilung das Budget und so weiter. Und dann wird in der Regel im Januar halt auch so eine Art Tooling-Auswahl getroffen. Dass man sagt, oh, wir haben dieses Jahr mehr Budget, also können wir uns jetzt, weiß ich nicht, neues Tool kaufen, weil wir das Budget dafür haben, beispielsweise. Das heißt, zum Jahresanfang, Januar, Februar, März, hast du in der Regel so, okay, alle geben jetzt erstmal Geld aus, weil die jetzt Budgets neu verteilt haben oder weil die wirklich Budgets ausgeben müssen, je nachdem. Und dann hast du eher wieder so, dann geht es wieder runter, dann haben alle ihre Budgets verteilt und dann läuft so das normale Geschäft, aber meistens ist am Jahresanfang halt erstmal noch so einen kleinen Boost.
Apropos Tool, wir haben ja gerade davor schon ein bisschen gequatscht und Du hast mir quasi so ein bisschen erzählt, dass es so, auch in deiner Branche und so, dass es eigentlich so ein bisschen, also in vielen Branchen, ich habe gestern zum Beispiel auf dem Geburtstag mit Laurenz gequatscht und der geht es wahrscheinlich auch so ein bisschen in die Richtung SAP-Beratung und so, keine Ahnung, was haben wir auch schon mal drüber gesprochen, wo man denkt, ja, so, ne, aber so nach dem Motto, es gibt so Prozesse, wenn du irgendwie ein Programm hast und als Entwickler oder als Unternehmen, das diese App oder dieses Programm quasi anbietet, willst du ja eigentlich, dass der Kunde oder die Kundin alle Funktionen, die ihr sich freigeschaltet habt oder also entweder gratis oder auch durch irgendein Abo, eigentlich auch sieht und wertschätzt und nutzt, weil nur dann kannst du den Kunden ja eigentlich sozusagen binden und von deinem Produkt überzeugen und so. Und wenn diese Features sozusagen so versteckt sind oder der Kunde zu doof ist oder wer auch immer da schuld dran ist, diese Features zu entdecken, schließt er irgendwann die App und sagt, ja, ist ja scheiße, ist nichts für mich. Obwohl es vielleicht eigentlich was genau für ihn wäre, weißt du als Unternehmen, aber er erkennt es nicht, weil er nicht den Umgang damit kennt sozusagen. Und deswegen ist es irgendwie schlau, Leute im Zweifel an die Hand zu nehmen und in diesen Prozess reinzuleiten. So. Und da kam mir sofort in den Kopf, dass jetzt, andere Thema kommt gleich, aber dass ich jetzt seit, glaube ich, 2 Wochen oder so, ist jetzt in meinen Office-Versionen hier Copilot drin, also offiziell. Ich habe das Gefühl, eigentlich hieß es ja mal in den Nachrichten, dass das irgendwie schon vor einem Jahr oder so, wahrscheinlich konnte man irgendwie sich für irgendwelche Betas anmelden und so, irgendwo war es vielleicht schon in Amerika, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es jetzt gefühlt auch hier bei mir auf dem PC angekommen und ich merke einfach gar keinen Unterschied. Also ich merke, ich nutze es einfach gar nicht, also, weil ich habe das immer so romantisiert, so in meinem Kopf. Ich dachte immer so, okay, mein Problem ist, ich habe keinen Bock, ChatGPT zu öffnen, dann irgendwie extra Fenster zu haben und da irgendwas rein zu kopieren. Aber wie cool wäre das, wenn du was schreibst, du gleich parallel sozusagen das Tool mitlaufen hast. Habe ich jetzt seit 2 Wochen und ich habe exakt null Mehrwert und null Veränderung festgestellt, außer dass dieses nervige Copilot-Zeichen jetzt immer noch mit auf der Seite ist und ich denke, bah, das stört mich irgendwie ästhetisch, dass da immer dieses Zeichen ist, was einfach nichts macht. Und dann denke ich mir, und Office denkt sich, oder Microsoft denkt sich wahrscheinlich so, ja, du Idiot, du hast halt mega geile Features jetzt eigentlich, nutz sie halt. Und dann denke ich mir, ja, jetzt bräuchte ich jemanden von euch eigentlich, der mich an die Hand nimmt und sagt, hier, das kannst du jetzt machen für deinen Beruf. So, guck mal, du bist doch Lehrer. Hier, das ist voll praktisch für dich, das ist jetzt voll geil, guck dir das mal an. Wahrscheinlich kann ich mich durch irgendein Tutorial durchklicken oder so, wenn ich irgendwo draufklicke auf Hilfe, habe ich aber irgendwie keinen Bock und keinen Nerv zu und so. Und da muss ich jetzt eigentlich von dem Unternehmen überzeugt werden, nutz es doch auch, weil du zahlst dafür mit hier der Office 365-Version sozusagen. Also, so, damit du im Podcast erzählen kannst, dass es geil ist, mach, nutz es doch auch ordentlich, damit du es nicht verreißen musst, du Idiot.
Es gibt so, man versucht, also, wenn man jetzt Microsoft ist und sagt, man macht jetzt Office plus Copilot, versucht man eigentlich am Anfang, bevor man sich dazu entscheidet, das da zu bauen oder halt in Office reinzustecken, versucht man eigentlich so zu überlegen, okay, was sind eigentlich die Aufgaben, die Nutzer halt haben, weshalb sie überhaupt Office oder Word beispielsweise öffnen? Also was sind so diese Aufgaben, die du erledigen musst unbedingt? Was sind so deine Themen, die du dort hast? Und in der Regel hat es halt jede App so eine Kernaufgabe, die sie löst. Vielleicht mal 2, 3, aber es ist so, es geht immer um diese eine Kernaufgabe herum. Bei Office, bei Word war es halt immer, ich kann Text bearbeiten, ich kann es visuell verändern, ich kann Text erstellen und so weiter, blablabla. Kann es korrigieren, bevor ich es irgendwie verschicke, kann daraus ein PDF machen. Das ist so der klassische Workflow.
Absolut. Ja.
Und was halt jetzt auch mit diesen ganzen AI-Tools passiert ist, ist, dass man gesagt hat, naja, so richtig so, es passt schon so ein bisschen, aber so richtig so. Wir können jetzt nicht sagen, dass der Copilot die gleiche Relevanz immer hat wie Text fett zu markieren oder Text zu unterstreichen oder also diese Basic-Funktion. Das ist es nicht so richtig. Es ist eher so ein Seitenthema, was manchmal vielleicht relevant sein kann, wichtig sein kann, je nachdem, welche Aufgabe es übernimmt. Die Frage ist halt, bei sowas denke ich, wenn du es designst, was ist so die Aufgabe, die du dem Copiloten dann zusprichst? Und ist es, wie nah ist es an dem Kern der Sache? Und was zum Beispiel total smart wäre aus meiner Sicht, wenn man sowas baut, wäre zum Beispiel sowas wie, oh, das Ding liest automatisch einen Text mit und gibt dir so automatisch Hinweise auf, hier ist ein Rechtschreibfehler, so wie die Rechtschreibprüfung das sowieso macht, nur halt
in cooler
während du tippst. Oder halt, oder dass du ohne dass du was dafür tun musst.
Mhm.
Oder das ist,
oder die Überschrift der Co-Pilot fett macht automatisch, weil du merkst, er hat einen Absatz gemacht, deswegen macht er die automatisch fett und so.
Ja, oder dir so Hinweise gibt wie, oh, guck mal, du hast jetzt Schriftgröße 8 verwendet, DIN A4, nicht so lesbar vielleicht, oder du hast dein Gelb auf Weiß ist vielleicht nicht so der beste Kontrast. Also Dinge, die du quasi für deine Hauptaufgabe tust, die vielleicht nicht so smart sind, sondern wo du halt irgendwie das besser kannst. Jetzt allerdings hat man erstmal hingegangen und gesagt, oh, wir haben jetzt dieses Tool, wir klatschen das erstmal überall rein und hoffen vielleicht, dass Leute das benutzen und dann lernen wir, wie die es benutzen und dann, also man hat so ein bisschen das Denken an den Nutzer ausgelagert, so fühlt es sich an und jetzt ist wahrscheinlich so der Punkt gekommen, wo jetzt geguckt wird, okay, was macht denn der Max damit? Oh, gar nichts, doof. Aber vielleicht finden wir jemanden, der was damit macht und was macht die Person damit? Und dass man dann sagt, okay, jetzt haben wir gelernt, die meisten nutzen das für was auch immer für ein Case und jetzt bauen wir das quasi so in dieses Tool rein, dass es dann halt zu dieser Hauptaufgabe, die du hast, dann auch irgendwie sinnvoll was beitragen kann und nicht nur, weiß ich, erstell mir einen Text zu irgendwas. Und
ich weiß es gerade, hast du es schon mal genutzt? Weil ich weiß gerade gar nicht,
was das kann. Nicht, weil ich,
ja. Weil du arbeitest mit Google Docs und so, ne?
Ja, genau, ja, genau. Aber da haben die jetzt auch Gemini überall drin. So. Okay. Die Sache ist halt.
Ja, die Frage ist es gerade einfach quasi nur ein anderes Fenster für ChatGPT sozusagen? Also ist es quasi einfach ChatGPT im anderen Gewand so? Oder?
Ja.
Ja, also wahrscheinlich. Also, weil, genau. Dann ist es, finde ich, also dann brauche ich es halt nicht. Das ist irgendwie Quatsch. So, aber weil ich habe es wirklich sehr romantisiert, muss ich sagen. Ich fand es wirklich sehr cool, genau wie du es beschrieben hast, weil das ist ja, wäre so naheliegend. Das Ding heißt, also der Name ist genial, dass du es irgendwie Co-Pilot nennst, nach dem Motto, hey, du machst deine Aufgaben, ich bin neben dir und kümmere mich um die unangenehmen Sachen irgendwie so ein bisschen, ne? Klar, man kennt das auch von dieser Autokorrektur, dass manchmal auch nervig sein kann, wenn du irgendwie einen Fachbegriff schreibst und dann musst du oder was einrückst, dann musst du mit diesem Blitz drücken mit, nein, bitte hier nicht automatisch irgendwas machen. Aber das dachte ich, wäre die Weiterentwicklung davon, dass der sozusagen dann sich diese Sachen wirklich merkt, lernt, hast du lieber einen Spiegelstrich oder hast du lieber diese Punkte, sodass du halt nicht immer auswählen musst, sondern der weiß, wenn ich eigentlich so ein Minus mache, mag es eigentlich viel lieber so Punkte. Also mache ich eben einen Punkt, so, weil der macht immer Punkte. Ja. So. Das wäre halt total cool, weil das würde einem wirklich so ein bisschen Zeit ersparen, finde ich. So. Und das macht es gerade auf jeden Fall nicht.
Ich weiß, dass das für Entwickler relativ praktisch ist. Die haben quasi sowas wie Word nur halt für Code. Und
aber von Office halt, oder?
Auch von Microsoft. Okay. Also die nutzen dann hier Visual Studio, glaube ich, heißt das. Oder? Okay. Nee.
Ich weiß.
Egal. Jedenfalls nutzen die halt quasi das Word-Äquivalent für Code-Erstellung. Mhm. Und da ist Copilot auch mit drin. Und was da aber halt praktisch ist, ist, dass der deine gesamte Codebase kennt. Dann, weil das ist halt mehr als nur eine DIN A4-Seite Word-Dokument, sondern es ist so ein bisschen wie, als würdest du eine Doktorarbeit schreiben, hast du irgendwie 300 Seiten und wenn du da Quellen zitierst und so, dann weißt du, du hast diese Quelle jetzt irgendwie hier anders beschrieben, die hast du auf Seite 17 auch und also ich glaube, ab einer bisschen Größe wird es praktisch, weil dann löst es so ein bisschen die Aufgabe für dich der Übersichtlichkeit und der Erinnerung an ähnliche Stellen, wenn du zum Beispiel Code schreibst, was änderst, dann sagt er, diesen Code, diese Funktion gibt es auch an 50.000 anderen Stellen.
Soll ich
die für dich überall anpassen, so zum Beispiel. Und, oder da könntest du Konflikt kommen, weil da hast du einen anderen, nutzt du den Code ein bisschen anders und so weiter. Ich glaube, das hast du halt in der Regel bei so kleinen Word-Dokumenten ja gar nicht, weil du sagst, okay, ich schreibe halt mal einen Text runter und gut ist. Und die Frage ist halt, was ist der Case was ist der Case für solche Sachen? Ich glaube, da gibt es halt einfach, vielleicht gibt es auch gar keinen Case, das ist auch die interessante Geschichte. Oder? Manchmal hat man ja auch gar keinen Case für AI. Also, nur weil es überall helfen kann, muss es nicht überall nützlich sein. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was halt wo auch gerade Unternehmen mehr es ist mehr so eine Art, eine technische Demo statt ein wirkliches Produkt. Mhm. So, wir könnten jetzt überall ChatGPT leben oder Copilot reinpacken, aber es ist Produkt oder es ist einfach nur eine Demonstration einer Möglichkeit, die kein Mensch nutzt, weil es halt keinen Nutzen bringt. Und ich glaube, das ist halt oft gerade noch der Fall. Aber auf der anderen Seite gibt es halt auch coole Beispiele für AI, die halt manchmal in super nischigen Cases super spannend sein kann. Ich hatte Annika letztens für die Grundschule
Können wir noch ganz kurz bei Office und dann gehen wir Richtung AI noch weiter?
Das war jetzt nur so 30
Sekunden. Okay, dann erzähl. Ich dachte,
die musste die war zu Detektivgeschichten gerade. Mhm. Und dann hat die quasi wie heißt das Tool? 11 Labs. Das ist so eine Art Text zu Sprache. Hat die quasi so einen Text vorgeschrieben. aus Perspektive eines Detektiven und dann halt so eine coole Detektivstimme ausgesucht, der das dann quasi versprachlicht und dann so eine Audiodatei, weil da konntest du die Kindern so was super, super Persönliches vorspielen und das klang halt so, wie als wäre er so ein krasser Detektiv, der es aufgenommen hat und das war halt für so Grundschulkinder.
Aber haben sie uns nicht gefragt?
Ich sollte es erstmal aufnehmen, aber erstens, meine Stimme ist nicht so cool. Zweitens bin ich auch nicht, ich kann keine drei Sätze gerade auslesen. Und dafür war es ein cooler Anwendungsfall, aber das ist halt super speziell und nur als Beispiel für, es kann auch cool sein, aber nicht im Standard-Word-Dokument vielleicht.
Ja, genau. Als du eben so eingeleitet hast, dachte ich jetzt schon, du machst quasi eh den Abgesang auf so Word-Dokumente. Habe ich kurz gedacht, dass es in die Richtung geht und da musste ich mich kurz drüber nachdenken und dachte mir, ja gut, sind wir ehrlich. Also außer jetzt in wissenschaftlichen Kontexten, wenn du halt wirklich jetzt, ne, wie du sagst, Doktorarbeiten, wissenschaftliche Veröffentlichungen und solche Sachen quasi schreibst, weiß ich gar nicht, also vielleicht unterschätze ich das auch gerade, aber ob Word sozusagen und Excel und so noch so eine riesen Rolle spielen, weil, also wenn ich jetzt die Schülerinnen und Schüler mir angucke, ne, die, also ich ist ja nicht an jeder Schule so, aber an vielen Schulen werden die jetzt ja gerade zum Beispiel mit Tablets ausgestattet und in der Regel dann irgendwie mit iPads so, weil es einfach, glaube ich, die, ich würde jetzt sagen, die günstigste, praktikabelste und trotzdem ja irgendwie beste Variante für den Preis sozusagen für Schülergeräte ist. Und die machen natürlich alles mit GoodNotes zum Beispiel. So, für die ist halt klar, ne, da kann ich mit meinem Stift schreiben, ich kann trotzdem auch Text tippen und so weiter. Was ja für, also, und wenn ich jetzt mit Word kommen würde, würde die sagen, ja, aber das ist doch viel schlechter als mein Tool, weil hier kann ich ja viel mehr. Guck mal, ich kann hier das frei bewegen. Ich habe nicht diese komischen vorgegebenen Seitenkanten. Wozu brauche ich die überhaupt? Drucken? Warum soll ich das drucken? Ich druck doch nichts aus und so. Ja. So Druckoptimierung, die du vielleicht bei Word dann eben noch machen kannst. Deswegen ist, und genau, und dann ist die Frage, ob es nicht eh in so eine Richtung geht, dass die Leute dann sozusagen ihre, wenn sie was irgendwie schreiben, eh in sozusagen ChatGPT schreiben oder in GoodNotes schreiben oder in dann so, wenn sie da mal was tippen müssen, in so einer, einfach sich eine Notiz aufmachen, also oder hier WordPad auf dem Rechner. So, dass du dann sagst, ja gut, wenn ich jetzt auch nur Text brauche, kann ich es auch darunter tippen. Kann ich aber ehrlich gesagt nicht so einschätzen, weil ihr ja schon auch mit Google Docs und so relativ viel dann noch arbeitet, ne? Also, oder nee?
Okay. Super wenig. Nur für Verträge eigentlich.
Okay.
Also nur wenn du, also immer wenn dann, wenn du halt was hast, wo du sagst, das muss
Das ist standardisiert?
Von der standardisiert, nicht groß veränderlich, veränderbar, vielleicht auch teilbar, damit andere noch kommentieren können, aber nicht dran rumformeln können. So, das ist so dieses typische, du teilst ein Dokument, der Anwalt der Gegenseite liest da so durch, sagt hier, da müssen wir anpassen, dann sagst du, okay, wird gemacht, dann passt du es an, schickst wieder rüber. Sowas kann halt spannend sein.
Stimmt.
Da sehe ich auch einen coolen Use Case für AI, dass du halt sagst, okay, das Ding ist quasi eine Art Jurist, also nimm die Rolle eines Juristen an und liest deinen Text nicht auf Rechtschreibung, sondern auf, oh, hier ist eine kritische Stelle, da kannst du halt irgendwie nach der und der Rechtsprechung halt einen Fall haben. So, hier ist eine Passage, die du reinpacken könntest, damit du aus diesem Fall irgendwie raus bist. So, das wäre cool. Aber super speziell wieder. Oder? Ja. Also, aber, ne?
Okay. Ja. Aber dann ist auch fast so ein Road to PDF. Ja.
Also genau, das ist Road to PDF, weil es signiert wird oder halt digital signiert wird am Ende und dann hast du einen Vertrag. Das machst du halt nicht mit Notes. So. Also kannst du auch, theoretisch.
Und schreibst du auch nicht, schreibst du nicht mit dem Stift vor oder so. Also,
ja. Aber der Rest, ja, wie du gesagt hast, die anderen Tools können halt irgendwie andere Sachen und brauche ich was zum Drucken?
Kerl hat es doch nochmal gesagt. Also, wann drucken wir nochmal was? Und wenn man was druckt, dann ist der Drucker so eingerostet sozusagen, dass du den eh irgendwie nochmal sauber machen musst. Keine Ahnung, was hast du mehr Stress damit, als wenn du es quasi einfach mal auf der Arbeit kurz gedruckt hättest. Und die meisten Leute können ja im Zweifel auf der Arbeit mal kurz was ausdrucken, wenn es jetzt nicht um 100 Seiten irgendwas geht, aber jetzt mal so eine Seite irgendwas. Naja, ich musste so ein bisschen lachen. Ich habe mich jetzt mit einem Lehrerkollegen unterhalten und wir können jetzt so ein bisschen überleiten, weil das passt ganz gut da rein. Und er hat gesagt, so, er hat einen spannenden Satz gelesen, weil es so darum ging, dass wir jetzt in Schule, kriegen wir jetzt ja gerade so ein bisschen digitales Klassenbuch und also dass man quasi nicht mehr diese grünen Bücher sozusagen hat, sondern man hat irgendwie dann eine App auf dem Handy oder du hast irgendwie ein Programm auf dem PC, der dann irgendwie Schulmanager heißen kann. Das kann irgendwie UNTIS sein, gibt es verschiedene Anbieter sozusagen, ist völlig egal. Machen alles ein bisschen das Gleiche, haben nur ein bisschen anderes UI, wenn man so will. Also sehen einfach ein bisschen anders aus. Und da ist jetzt natürlich, kannst du dir vorstellen, in Schule gerade immer so relativ viel Diskussion, wie bei so digitalen Tafeln. So, was sind die Pro und Kontras? Also es ist gar nicht so, als wären jetzt alle so anti, sondern es ist halt eine Veränderung. 100.000 Jahre lang war das mit diesen komischen Klassenbüchern, alle wissen, wie man damit umgeht. jetzt kommt was Neues so. Ist das wirklich besser? So, ist ja auch okay, bevor man irgendwas Neues einführt, sich zu fragen, lohnt sich das, darauf umzusteigen oder hat es eigentlich gar keinen Mehrwert und machen wir das jetzt nur des Umsteigen wegen so, weil jetzt alle irgendwie digitaler werden. Genau, hat halt so gefragt, so ein bisschen in die Runde, so, ob wir irgendwelche Vorteile darin sehen. Da habe ich gesagt, ja, so ein paar Sachen finde ich ganz cool. Zum Beispiel, dass wenn Schülerinnen und Schüler Klausuren schreiben und deswegen nicht in meinem Unterricht sind, weiß ich das ja nicht. So, das heißt, jetzt würde ich die gerade quasi immer als Fehlen eintragen, kriegen eine Fehlstunde. Und wenn die nicht clever genug sind, mir in der nächsten Stunde zu sagen, ich habe da Klausur geschrieben, dann haben die offiziell eine Fehlstunde bekommen, die sie eigentlich gar nicht verdient haben, weil das ein schulischer Grund ist und das ist halt keine offizielle Fehlstunde. Was völlig egal ist eigentlich so, ne? Also Fehlstunden jucken halt niemanden eigentlich so richtig, wenn du jetzt halt nicht systematisch irgendwie Mist baust. Aber es ist irgendwie ganz nett, dass du halt einfach dann so schon direkt angezeigt bekommst, wenn der Stufenleiter irgendwie einträgt, der schreibt Klausur, dann brauchst du gar nicht irgendwie groß nachfragen, sondern du weißt, ja, der kommt halt nicht. Oder, keine Ahnung, ich sehe halt dann da drin, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel, weiß ich nicht, für eine Beratung, einen Schüler oder eine Schülerin suche, kann ich darin sehen, in welchem Raum ist die Person einfach. Das heißt, ich kann da hingehen, weiß, welcher Lehrer das hat, sehe vielleicht, ob die eine Klausur schreiben, störe halt nicht, und dann kann einfach reingehen. So. Also total Mini-Kleinigkeiten, die aber einfach nett sind. Aber wo man jetzt nicht sagen, deswegen muss man das quasi machen. So. Und dann ist so ein bisschen die Diskussion entbrannt im Sinne von so Schlagwörter wie so, ich glaube ja eh nicht, also ich bin mir ja eh sicher, dass wir gehen da wieder zurück von so. Wir machen das ja eh nicht mehr lange. So, weil guck dir Dänemark und so an, die gehen alle wieder zurück. Und ich so, ja, was heißt denn, gehen alle wieder zurück? Und dann so, ja, so Naturalismus und so, ne, einfach alles wieder abschaffen, so. Und ich war so, ja, weiß ich ehrlicherweise nicht. Erstens weiß ich auch von der Austauschschule und so, die wir da in Dänemark und Finnland und so quasi hatten, die gehen natürlich nicht zurück in, wir haben jetzt eine Schiefertafel und keine Ahnung was, sondern was da so ein bisschen gerade die Studien zeigen ist, die sind halt sehr, die haben alles sehr überschüttet und haben alles sehr digitalisiert und stellen auf einmal fest, ja, okay, es gibt schon auch manchmal noch Sinn, dass man nicht alles mit einem iPad machen muss, sondern dass die auch noch mal irgendwie Zettel und Stift in die Hand nehmen, macht schon Sinn und überlegen jetzt eher, also die haben erstmal ausgeschüttet sozusagen und stellen jetzt fest, ah, wo gehen wir da vielleicht einen kleinen Schritt zurück, aber nicht im Sinne von, wir schalten das WLAN in der Schule ab, wir müssen wieder back to basics so. Und das war quasi das und dann habe ich aber auch noch gesagt so, ja, aber weil dann ja immer so dargestellt wird, ne, Skandinavien als großes Vorbild. Und dann habe ich auch gesagt, naja, aber Skandinavien ist ja aus schulischer Sicht, wenn man so die Leute hört, ja seit 20 Jahren gefühlt das große Vorbild. Und trotzdem sind wir nicht da, wo Skandinavien jetzt ist. Also wir machen ja trotzdem unser eigenes Ding, was positiv und negativ sein kann. Also erst, also ne, kann sagen, wir sind langsam und werden so nicht. Oder wir kopieren halt nicht alles so. Das ist so der Kontext, so, ne? So ein bisschen Pseudo-Diskussion, bla bla bla. Eigentlich geht es nur darum, zu sagen, Technik ist blöd, Technik ist okay. Und ich habe extra so ein bisschen darauf zu achten, zu sagen, dass es eben nicht so ist, ja, wir müssen alles technisieren, Technik ein Hoch, weil so bin ich ja auch nicht so, ne? Aber ich habe gesagt, okay, es gibt halt irgendwie Sachen, wo man es nutzen kann, wo es besser wird. Und dann meinte er, hat ein spannendes Zitat gelesen. Das habe ich dir mitgebracht, eigentlich schon letzte Woche.
Oh, cool.
Weil ich wollte es nicht verbrennen in der Einzelfolge. Und zwar, er hat das Zitat gelesen, es gibt quasi zwei Gruppen, immer, wenn es was Neues gibt, so in der Technik. Und zwar die eine Gruppe, die besorgt ist, das wieder zu verlieren, was sie quasi gerade errungen haben sozusagen. Und die andere Gruppe, die besorgt ist, damit anzufangen. Und was ist also die Lösung? Gar nicht erst damit anzufangen.
Das ist das bescheuerste Zitat, was ich gehört habe.
Was soll ich sagen?
Inhaltlich ist das komplett bescheuert.
Ich war auch wirklich schockiert, aber du, bitte.
Erstmal ist die Prämisse halt falsch. Es gibt nicht zwei Gruppen.
Natürlich nicht. Das ist ja völliger Quatsch.
So, und wenn du eine übersimplifizierte Prämisse aufsetzt, dann quasi den moralischen Schluss ziehst, es gibt zwei Gruppen und eine Gruppe will es gar nicht erst und die andere ist besorgt. Also ist Sorge quasi, ja gar nicht so wichtig. Sage ich jetzt einfach mal implizit, indem ich einfach die Schlussfolgerung ziehe, dann macht man es am besten gar nicht erst. So. Was ist aber überhaupt die Message? Also was willst du da überhaupt sagen?
Die Message ist, deswegen, bleib da, wo du bist. Die Message ist, wenn, also aller Fortschritt, so technischer Fortschritt, ist eigentlich schlecht. So, also ist, weil, wie gesagt, die einen traurig sind, dass sie es wieder verlieren könnten und die anderen sind traurig oder sind besorgt, das zu verlieren, damit anfangen zu müssen, sozusagen.
Ja.
Das ist die Message.
Ich meine, man kann es aus zwei Perspektiven, finde ich, betrachten und dann wird schon klar, dass es komplett einfach intellektuell einfach komplett eine Einbahnstraße ist, diese ganze Diskussion überhaupt. Erstmal die eine Betrachtungsweise ist, was ist überhaupt Technik? So, und was hat es mit den Menschen gemacht? Und alles, was wir haben, alles, was darüber hinausgeht, dass du quasi nackt an einen Baum gehst oder an ein Tier dich ranpirfst mit deinen eigenen Händen
liebst.
Tötest oder die abpflückst oder liebst oder was auch immer, ja. Und dich damit irgendwie am Leben hältst, alles darüber hinaus, egal ob das das Feuer ist, was wir machen, egal ob es die Klamotten sind, die wir tragen, egal ob es irgendwie die tatsächliche, was wir heute als Technik bezeichnen, also unsere Computer, die wir nutzen, Papier ist Technik, über alles ist irgendein Handwerk, was Technik ist. So. Das heißt, alles, was wir heute machen als Menschen, ist unser Leben ist zu 100% komplett umgeben
technisiert. Von
Technik. So. Ich glaube, was diese Menschen allerdings meinen oder was dieser Mensch allerdings meint, ist Technik in der Definition von Computer, digital, sowas.
Medien, Handy und solche Sachen.
Ja. Also ich, okay, wir können ja auch das Penicillin wegnehmen, good luck. So. Yeah. Also ist das die Technik? Keine Ahnung. Ja. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, okay, jetzt sagst du halt, du willst zurück zu den Basics, okay. Jetzt musst du aber spieltheoretisch mal so ein bisschen überlegen, was ist so, wer bist du auf dieser Welt und was für eine Rolle spielst du und was willst du für eine Rolle zukünftig spielen? Und jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, wir machen jetzt hier so ein Stückchen Land, so wir malen so ein Quadrat so in Deutschland rein und sagen, das ist No-Technik-Zone, okay. Und dann musst du aber überlegen, gut, was für ein Menschenbild habe ich von anderen Menschen? Und jetzt, wenn du jetzt sagst, okay, du bist jetzt nicht der ultimativ naivste Mensch, der immer glaubt, er findet Freude Eierkuchen weltweit, so, und du sagst, okay, es könnte ja sein, dass mir irgendwer sagt, ich auf deinem Fleckchen Land ist was ich geil finde. Und dann ist dann die Frage, was machst du dann? Wie gehst du damit um? So, klar, kannst du jetzt sagen, ich mache jetzt hier Baumhaus und lebe nackt. Mach dein Ding, ist alles cool. Aber das ist die Frage, wenn du das für dich entscheidest, was anderes als für alle entscheidest. Und vielleicht wollen nicht alle darauf warten, bis irgendwann mal so ein Black Hawk-Helikopter über den schwebt und dann irgendwie sagt, verpisst euch, wir nehmen euch jetzt alles weg. Und dann sagst du, ja, aber ich kann mich gar nicht wehren, ich bin nackt und lebe im Baumhaus. Ja. Was machst du mit diesem Szenario? Und ich finde, wenn du eins der beiden Dinge betrachtest und die Konsequenzen dir einfach so mal ein bisschen in die Zukunft projizierst, so entweder naja, du verzichtest auf alles, also bist du quasi nackt im Baumhaus, das wäre die eigentliche, oder du sagst, ich mach's halt anders als der Rest der Welt, dann bist du halt einfach davon abhängig, wie der Rest der Welt über dein Schicksal entscheidet und beides finde ich irgendwie nicht so smart.
Ja, man könnte also, ja mindestens mal noch Gruppe 3 sozusagen in dieses Szenario reinholen, wie du schon sagst, natürlich ist es nicht so polar sozusagen, sondern aber mindestens mal Gruppe 3, dass man sagt, die besorgt sind, dass es so bleibt, wie es ist, quasi. Ne? Also es gibt ja auch, also dass du sagst, ne, es gibt die besorgt sind, dass du es verlierst, was du gerade quasi hast. Das sind die besorgt sind, damit anzufangen mit was Neuem. Und es gibt ja dann im Zweifel auch Leute, die besorgt sind, dass alles so bleibt, wie es ist. Und was machst du mit denen im Zweifel? Ne? Den musst du ja auch im Zweifel irgendwas bieten. Aber ja, mir war das schon klar, dass du da jetzt mir auch nicht sagen kannst, oh, was ist da der große, also ich war mir sicher, dass wir uns da eigentlich einig sind, weil es war halt, ich glaube, es war eher ein, guck mal, wie smart dieses Zitat und dieser Gedanke, und da bin ich nämlich auch nicht sofort mit eingestiegen, war so, ja, aber Moment, es ist doch irgendwie, also wo wären wir jetzt in Schule, wenn wir immer gesagt hätten, wir sind besorgt, irgendwo mit anzufangen, dann würden wir jetzt weiterhin, keine Ahnung, unsere Arbeitsblätter mit der Hand schreiben, so, für jeden Einzelnen. Also selbst wenn man jetzt, also ne, wenn wir jetzt sagen, wir nehmen diesen Technikbegriff von Kopierer, PCs und keine Ahnung was, ja, dann machst du halt, wie machst du denn dann, also dann will ich nicht wissen, wie Bildung funktioniert, gerade sozusagen für die Menschen, die wir eben haben, so, dann wird es wahrscheinlich so nicht mehr funktionieren. Ich hätte keinen Bock auf einen Kopierer zu verzichten, sondern ja, wie würde es dann quasi laufen? Klar kannst du wieder Tafeln nutzen oder Smartboards. Also ne, ich kann mich ja darauf einlassen, dass du sagst, nicht jede technische Erneuerung sozusagen, die du gerade in Schule hast, ne, da kommt ja dieser Gedanke so ein bisschen her, ist die Veränderung des Lebens und man darf es nicht so darstellen als so, oh, jetzt ist Bildung besser, weil jetzt haben wir ein Smartboard. Aber das sagt ja auch keiner. So, ne, sondern das ist ja ein ganz anderer Gedanke, den man mit diesem Zitat eben dann verfolgt, finde ich.
Es ist auch alles ein wenig extrem willkürlich aus meiner Sicht, weil wo ziehst du die Linie? Also ab wann sagst du, Technik ist ab jetzt böse und vorher war es okay? Ist der Overhead-Projektor noch okay? So? Es ist alles, was danach kommt, irgendwie nicht mehr gut. Und macht es, also, und dann auch die Bewertungskriterien, wie du auch gesagt hast, ist es dann automatisch besser? Keine Ahnung, aber es ist anders. So. das mit Sicherheit. Hm. Und
ja, aber ich habe gemerkt, das sind, also ist dann, ja. Also er oder sie ist dann quasi aufgestanden und hat nur gesagt, ach Max, es hat keinen Wert. Und ist einfach gegangen und ich war so, okay, nur weil ich jetzt nicht einfach nur sage, oh wow, was für ein beeindruckendes Zitat, hat es keinen Wert. Und dann war mir halt relativ schnell klar, da ging es ja gar nicht um jetzt irgendwie ein Gespräch zu führen oder sonst irgendwas. Nee, nee. Das war nur ein
Statement.
Ich möchte belehren, genau, ich möchte dir von oben herab eine, ich bringe von Moses Berg, ist es Moses, Noah, Moses, bringe ich jetzt hier Gottes Botschaft zu dir und erstrahle und sage vielen Dank für diese Botschaft.
Ja, das ist so, ich glaube, das ist so bezeichnend für so eine Einstellung, die, glaube ich, Menschen nicht gut tut, die sich auf eine Sache festgefahren haben, inhaltlich, so wie ich finde Technik doof, und die auch gar nicht so, nicht mal so ein Spalt geöffnet sind für ich überdenke meine Entscheidung. Oder ich bin einfach nur festgefahren in der Hinsicht. Und ja. Das, also da hättest du auch sagen können, ja, von meiner Seite ist auch nicht wert, weil ich kenne deine Position.
Ja,
dieses Gespräch wird sich zu nichts ergeben. Also mach dein Ding und warum bist du nicht Dänemark?
Ja, weil ich finde es eigentlich oft interessant. Also ich habe schon sozusagen irgendwie ein Faible auch für so abstruse Meinungen manchmal und höre mir die auch gerne an, ne? Und so,
klar,
das ist ja auch irgendwie spannend so. Aber genau, was du sagst, was dann irgendwie unangenehm ist, dann dieses, sobald man eine Nachfrage stellt oder sobald man das nicht einfach nur alles abnickt, dann zu sagen, oder dann halt dass man merkt, dann kommt quasi nichts mehr, dann ist es einfach auch vorbei, dann denkt man, ja gut, dann hätten wir uns das auch irgendwie sparen können in irgendeiner Form. Das fand ich irgendwie ganz, ganz witzig, aber ich bin mal gespannt, was so in Schule kommt und ich bin mir, also, weil die Person war sich sehr sicher, dass das alles wieder zurückgeht, sozusagen, dass es nicht mehr weitergeht.
Kam da irgendein gutes Argument, außer irgend so ein hohles Zitat?
Nein, also, das sind einfach dann immer nur so Statements, das ist dann so, ja, aber was ist denn der Mehrwert gerade? Und dann sagt man so, naja, also ich finde das und das und das damit. Ach ja, das ist für dich ein Mehrwert? Ja, für mich nicht. Ja, okay. So, und ja, guck doch mal, diese Probleme und so gibt es damit. So, die hängen jetzt noch da, die Bildschirmzahl. Also hat er jetzt nicht, also ne, das wurde jetzt nicht gesagt, aber das, also das würde ich jetzt mal unterstellen sozusagen. So, weil es ist ja, das ist ja gerade immer das Problem in heutigen Diskussionen, ein bisschen, um das nicht zu groß zu ziehen. Es ist ja immer, irgendein wahrer Kern ist ja irgendwo dabei. Also er hat ja einen Punkt im Zweifel, wenn man sagt, naja, wir dürfen nicht einfach nur, also ne, eine Handyregelung in der Schule, ist die sinnvoll oder nicht? Ja, kann man auf jeden Fall drüber diskutieren. Es gibt Argumente, die pro sind, es gibt Argumente, die man sagt, die müssen jetzt auch nicht die ganze Zeit am Handy hängen sozusagen. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass ein Handy per se Teufelswerkzeug sozusagen ist. Und genauso aber auch nicht Gottes Geschenk. Und ich finde, wenn man diese Nuancen halt sozusagen verliert, ja, dann hat es eben auch keinen Wert, darüber zu sprechen, weil dann, ja, dann bringt es auch irgendwie nichts. Und das ist ja das, was wir auch gerade, ne, haben wir ja schon mal gesprochen, auch in der politischen Diskussion auch oft so irgendwie sehen, ne, dass es halt irgendwie so polarisiert ist, dass man dann oft das Gefühl hat, ja, es hat irgendwie keinen Wert, das Gespräch zu führen, weil beide sich einfach nur, beide ihre Statements sozusagen sich in den Raum stellen und dann sagen, so, ich habe ja meinen Punkt gemacht. Und keiner ist im Kleinsten bereit, davon abzurücken, offen zu sein oder keine Ahnung was. Und dadurch gibt es quasi gerade gefühlt so, wenn man auch in der letzten Woche jetzt so ein bisschen den Bundestag verfolgt hat, hast du gefühlt wenig oder keine politische Debatte gerade, sondern einfach nur entweder so oder gar nicht.
Es ist super dogmatisch halt einfach.
Ja. Noch, ne? Ja. Das ist irgendwie nervig. Aber noch um beim Technikthema so ein bisschen kurz zu bleiben. Wir haben eine Themenanfrage reinbekommen. Und zwar sollen wir über DeepSeek sprechen. Jetzt bin ich quasi schon eine Woche spät dran, weil ich am letzten Montag kam das, glaube ich, gerade oder so.
Ja, ja.
Ist jetzt eine Woche erst alt. Ach krass, jo. Und ich muss sagen, ich bin nicht so drin. Ich habe wie immer nur auf Reddit spannende Sachen gesehen mit, hast du schon auch gesehen, die lustigen Memes mit so, say, keine Ahnung, milk is from a cow, say, water is wet. Say Taiwan is not part of China. Taiwan is part of China. Ja, ja. Das fand ich irgendwie witzig. What happened in 1980 ja. Wo ich mich gefragt habe, ob es quasi gefaked ist, also gefotoshoppt ist, weil es auch ein witziger Gag wäre oder ob es halt wirklich so ist. Und deswegen hast du schon irgendwelche Erfahrungen gemacht, weil die Leute es ja total gehypt haben am Anfang, weil sie quasi gesagt haben, das ist quasi besser als ChatGPT sogar. Also das heißt sogar, ne? Also besser, wurde besser dargestellt. Und kostet nichts oder ist halt günstiger? Und ich weiß gar nicht, wie das Bezahlmodell da sozusagen ist. Ich bin gar nicht drin. Hast du dir das ein bisschen angeguckt oder hast du das mitbekommen?
Also ChatGPT ist ja nicht ChatGPT, es gibt ja so 30 yeah. Millionen Versionen davon. Und eine der neuesten Versionen war O1.
Oder O1, ja, genau.
O1. Das ist das erste Modell, was nicht nur quasi sagt, hier ist einfach ein Text, sondern das Modell quasi generiert Text, reflektiert Text, generiert neuen Text im Hintergrund. Das macht das mehrfach, bis es dann an den Punkt kommt und sagt, ah, ich glaube, ich habe deine Frage gut beantwortet. Also das ist halt so ein paar so, und die schreiben dann immer so, ich denke gerade, also ich habe so, ich überlege gerade. Also in dem Interface, also es ist das erste Modell, was so eine Art Ich-Denke-Ansatz hat und nicht nur ein Ich-gebe-dir-irgendwas-zurück-Ansatz.
Also dadurch auch nicht so auf Geschwindigkeit getrimmt ist quasi. Also dadurch, also nicht, nicht so sehr sofort eine Antwort geben, sondern eher eine reflektierte Antwort.
Genau, das kann teilweise halt Minuten, Sekunden lang halt denken. Mhm. Und es macht halt auch Folgendes, es geht halt hin, sagst du gibst ihm eine Aufgabe und das geht halt hin und sagt, bricht diese Aufgabe mit Unteraufgaben, löst die dann einzeln, für dich zusammen. Und das war so der neue Durchbruch quasi, den man so gehabt hat. Man hat halt immer gedacht, okay, OpenAI ist da halt allen so ein bisschen voraus, insbesondere halt, was aus China kam bisher, war halt relativ immer so ein paar Generationen hinterher. Mhm. Und was jetzt so überraschend kam, glaube ich, für die ganze Welt war, dass auf einmal aus China quasi ein neue Ära rausgekommen ist, dieses R1, was quasi gleich oder besser oder also auf dem gleichen Niveau ist wie das neueste Modell von OpenAI, was halt so bisher immer das Nonplusultra war. So, genau. Und dazu kam halt, dass das, was aus China jetzt kam, dass es zum einen halt Open Source ist, heißt, du kannst einfach hingehen und dir den Code runterladen und das auf deinem PC quasi mehr oder weniger installieren oder auf einem Server oder dann laufen lassen. Mhm. Oder du benutzt halt die gehostete Version von denen und die ist auch günstiger pro Request, wie auch immer.
Also nicht kostenlos. Bei OpenAI.
Nee, ja gut, okay. Du kannst es halt kostenlos haben, in Anführungszeichen, wenn du das selber hostest.
Ah, okay.
Oder du nimmst halt einfach das, was die dir anbieten und dann zahlst du halt auch irgendwas. Wahrscheinlich hast du ein paar Requests irgendwie sowieso gratis am Anfang und so weiter. Mhm. Und es war halt jetzt so die Riesenüberraschung, die dann aufkam, so nach dem Motto, oh, wir haben erstmal nicht gedacht, dass China das kann.
Mhm. Und eigentlich ein bisschen naiv, ne? Oder? Also wenn man jetzt so drüber nachdenkt, eigentlich naiv zu denken, dass das nicht gehen sollte, ja.
Total. Ja, gut.
Aber sie haben es ja nicht bewiesen. Also bis jetzt haben sie halt quasi nicht geliefert sozusagen, ne? Oder was?
Der spannende Punkt ist, glaube ich, dass die sich alle halt gefragt haben, aber wie haben die das gemacht? Mhm. Weil, ich glaube, seit 2022 oder 2023 gibt es eigentlich eine Art Chip-Embargo gegen China. Also das heißt, die neueren Modelle von Nvidia, die neueren Chip-Modelle dürfen nicht in China verkauft werden oder an China verkauft werden.
Ach jetzt, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, deswegen auch der ganze Aktienkram. Erzähl mal, ja.
Genau, und dann ist die Frage, okay, was ist aber hier passiert? Es können ja verschiedene Szenarien aufgegangen sein. Zum ersten Szenario, und das ist das, was die Leute, glaube ich, so in Panik versetzt hat, war, oh, irgendwo wurde behauptet, die haben nur ein paar Millionen Dollar benutzt, um dieses Modell zu erstellen. Mhm. Und dann ist halt die Frage, okay, wie geht das? Also wie haben die das hinbekommen? Weil egal, welchen anderen Anbieter du nimmst, ob das jetzt OpenAI ist oder xAI oder Anthropic, die brauchen halt Milliarden gerade. Die verballern Milliarden, um halt die Chips zu kaufen, um die laufen zu lassen, die Daten zu holen und so weiter und so fort.
Also deswegen die Frage, auch die Nvidia-Achse so krass, vielleicht auch überbewertet, aber so krass gestiegen ist in den letzten Jahr, im letzten Jahr genau, so genau. gefühlt. So, ne? Ja. Genau. Und das,
weil man wusste, jeder kauft gerade von Nvidia so viel er kann. Genau. Weil das der einzige gerade valide Weg ist, um halt eine coole AI zu bauen.
Ja.
Und jetzt kommt aber irgendwie dieses Team aus China und baut quasi als Nebenprojekt für schlappe paar Millionen halt eben das, was OpenAI für 40 Milliarden oder was auch immer hinbekommt. Mhm. Und da war die Frage, okay, wie habt ihr das aber gemacht? Ne? Und dann ging ja die Spekulation los zu sagen, okay, vielleicht braucht man gar nicht so viele Nvidia-Grafikkarten. Mhm. Und Nvidia dippt 17% am nächsten Tag als in der Aktie. Andere sagen wiederum, Moment mal ganz kurz, was wir halt festgestellt haben, ist, dass Nvidia sehr viele Grafikkarten nach Singapur verkauft. Aber Singapur ist irgendwie gefühlt nur zwei Schuhkartons groß. Also die können diese Rechen, nee, Scheiß, also Singapur ist ein relativ kleines Land. Also wenn du dir einfach diese Fläche des Rechenzentrums vorstellst, also das geht gar nicht. Vielleicht verkaufen die dann wiederum, also vielleicht kaufen die das dort ein und shippen das dann aber nach China. Fragezeichen. Das ist die andere Spekulation. Andere sagen wiederum, ja, Moment, aber die haben vielleicht beides gemacht. Die hatten vielleicht alte Grafikkarten und haben dann aber quasi sind hingegangen und haben gesagt, wir konnten, indem wir aber diesen, es gibt Nvidia hat, warum Nvidia so geil ist, die haben halt einen Code geschrieben, der dir ermöglicht, quasi auf der Nvidia-Grafikkarte zu programmieren, ohne dass du selber quasi in Nullen und Einsen schreiben musst. Also die haben so eine Art Zwischen Layer, der das halt relativ easy macht.
WordPress, Nvidia Press quasi so ein bisschen.
Quasi. Und was dieses chinesische Team aber gemacht hat, die haben auch so ein White Paper gepostet, so nach dem Motto, hier haben wir so, haben es gemacht. Und dort stand halt drin, dass die quasi das nicht genutzt haben, sondern direkt quasi in Nullen und Einsen, in binär quasi da reingeschrieben haben. Ah. Was dann die Spekulationsbörse aufgemacht hat, so nach dem Motto, oh, vielleicht ist Nvidias quasi Mode, also halt deren
Oberfläche.
Also die Möglichkeit, nicht Nvidia zu nutzen, vielleicht ist sie viel geringer, als wir gedacht haben, weil wenn du direkt an die Grafikkarte gehst, kannst du es einfach selber schreiben und was war auch immer. Vielleicht ist es viel besser. So, und,
nächster Dip.
Nächster Dip. Und jetzt ist halt die Frage, was ist jetzt eigentlich wirklich passiert? Und ich glaube, die meisten spekulieren. Und genau, der letzte Punkt war noch, dass OpenAI geclaimed hat, gesagt hat, wir glauben, die haben quasi unsere O1-Geschichte destilliert. Was das bedeutet, ist, du quasi trainierst ein Modell auf den Antworten des anderen Modells. Also fragst quasi das große, teure Modell, hey, erklär mir die Welt. Erklärt sie die Welt. Und dann sagst du, ah, okay, danke für die Erklärung. So ein bisschen wie Lehrer-Schüler. Ja? Du nutzt quasi das teure Modell als Lehrer und das andere Modell ist dann der Schüler. Und dann irgendwann flippt das und dann ist das kleinere, tollere Modell, der genauso smart wie der Lehrer. Ja. Oder, ne? So, das ist
schönes Bild von Claim. Schule. Danke.
Und dann gab es einen kleinen Beef mit Microsoft, weil die gesagt wurde, naja, Moment, aber wer hostet denn den ganzen Kram von uns? Also wer hostet denn die ganzen OpenAI-Modelle? Und das läuft halt über Microsoft-Infrastruktur. Wer hat denn irgendeinem Anbieter erlaubt, quasi dann Milliarden an Requests zu schicken und so weiter und so fort? Das ist jetzt nochmal die Frage offen.
Ah, spannend.
Ja. Und das ist alles so dieser große Tumult, so von wegen, okay, funktioniert unsere Chip-Embargos? Warum werden die umgangen? Warum läuft das nicht? Oder haben die es wirklich geschafft, mit alter Hardware quasi es hinzubekommen? Haben die quasi einfach nur unsere Modelle ausgesaugt wie so ein Vampir? Ganz, ganz viel Fragezeichen. Dann gibt es die eine Open-Source-Community, die sagt, wir finden es aber geil, weil die haben jetzt quasi alles, das, was OpenAI machen sollte, nämlich alles Open-Source und haben die jetzt quasi gemacht, also so ein bisschen Robin Hood-mäßig, voll geil, wir feiern das. Andere sagen, oh Gott, jetzt haben wir ein Problem, weil China ist genauso weit wie wir und es könnte quasi geopolitisch ein Problem werden und wie gehen wir damit um und so weiter. Was machen wir
so
mit
Singapur? So ein bisschen Mondlandung in klein, so ein bisschen.
Exakt das. Und das hat, glaube ich, die ganze Welt so in Aufruhr versetzt. Und klar, alles, was, das ist, glaube ich, nichts Neues. Also ich glaube, die Realität der Welt ist aktuell, dass in jedem Land auf dieser Welt Zensur stattfindet. Und in China ist es halt super einfach zu testen, weil du einfach so drei Fragen stellen kannst und immer weißt, die werden nicht beantwortet. In anderen Ländern mag das ein bisschen komplexer sein und so weiter, das ist ein bisschen versteckter. Und ich glaube, das war das so ein bisschen der kleine Gag am Rande. So, was hast du erwartet? Natürlich sagen die, sagen die Taiwan gehört zu uns, what the fuck? Ja. Also, das wäre halt komisch, wenn es nicht so wäre, glaube ich. Deswegen war das jetzt keine News, sondern eher ach nee. Ja. Und ich glaube, das ist so aus meiner Sicht so die kurze Zusammenfassung von, was ist in dieser Woche passiert. Panik, klar, aus den genannten Gründen. Und nächste Woche redet da kein Mensch mehr drüber.
Das glaube ich auch nicht, genau. Spannend fand ich nämlich auch noch, also in dieser Diskussion, was mir noch die Woche so ein bisschen vorgekommen ist, so auch im privaten oder im schulischen Kontext, wenn man mit Leuten gesprochen hat, vor allem Leute, die halt so relativ viel Wert auf so Datenschutz legen und dann immer so gesagt haben, naja, aber kann man denn jetzt so alle Unternehmensdaten in ChatGPT reinlegen und so, der Server ist in Amerika, würde ich aufpassen und keine Ahnung was. Dann auf einmal so, ja, ich mache jetzt DeepSeek, ich probiere das jetzt aus und ich mache und tue und so weiter. Und ich war so, hä? Moment, das finden wir jetzt irgendwie weniger merkwürdig? Also, das fand ich irgendwie strange, weil das mich dann so ein bisschen erinnert hat, was wir mal gesprochen haben, als wir letztens spazieren waren und was man auch, also, ne, so dieses so mit, also, das haben wir nicht so gesagt, aber in meinem Kopf ging es dann so ein bisschen so weiter, so, finden wir jetzt auf einmal durch die ganze Trump-Nummer sozusagen Amerika böser als China und tendieren wir jetzt auf einmal mit Europa so nach China und sagen so, hey, cool, China verteidigt unsere Freiheit, sie machen die Open-Source-AI und nieder mit Amerika, was ja immer eigentlich anders war und so. Und das ist irgendwie fand ich spannend zu sehen, was da auf einmal für ein Urvertrauen war in so eine chinesische AI. Und wir reden eigentlich die ganze Zeit über, oder also ne, wir als Gesellschaft, wer auch immer, ne, so, aber wir reden über, ist TikTok irgendwie safe oder ist TikTok nur eine Verdummungsmaschinerie der Chinesen, damit wir nicht mehr gut arbeiten können und keine Ahnung was. Und dann so, hey, gib mir eure AI und lasst uns alle unsere Firmendaten in eure chinesische AI packen. Und ich so, hä? Sind Leute so einfach, dass sie wirklich einfach sagen, ja, ist halt günstig, deswegen nehme ich das jetzt. Ja. So, ist es so einfach? I don't know.
Ja, ich will, also dieser Widerspruch auf der privaten Ebene ist massiv. Also es ist so, oh, mir ist Datenschutz verwichtig und dann, ja, ne? Weil die Leute, die das privat nutzen, laden sich die App runter. Die App ist gehostet und wird gehostet in China. Voll. Alle Daten gehen straight nach China.
Und bei TikTok ist ja nicht mal so, ne? Das war, glaube ich, der Kontrast, den ich gelesen habe. So nach dem Motto, TikTok hat immer sozusagen auch Server irgendwie in Amerika und so, wo man irgendwie sagen kann, es geht irgendwie nochmal zumindest so ein Zwischenweg im Zweifel. War so ein bisschen der Vergleich,
dass man sagt. Klar,
so, also, bei TikTok ist sogar TikTok noch ein bisschen besser oder so.
Also bei TikTok wird es versucht, wenigstens noch so darzustellen, als wäre es nicht der Fall.
Oder so,
ja. In den Bedingungen von DeepSeek steht einfach drin, so Mainland China, so. Ende. Ja. Ja. Okay, es muss halt nichts Schlimmes sein. Du kannst ja trotzdem benutzen, um zu sagen, erstell mir Gedichte über, also sowas so klingt wie das von Goethe. Und ich finde einfach, also du musst ja nicht irgendwie deine Daten da reinschmeißen. Deswegen ist ja nicht immer schwarz und weiß.
Nee, genau.
Und bei Unternehmensseite ist das relativ easy. Du sagst einfach, hey, ich nehme mir den Code und hoste den bei mir. Und damit ist das Datenschutzthema gegessen. Mhm. So außer dem Code ist irgendwo so ein Backdoor, der läuft quasi.
Ja, gut. Das
ist, glaube ich, nicht der Fall. Daher alles gut. Also vermutlich mal.
Aber es ist jetzt zu kriegen. Aber es ist jetzt quasi das erste Mal, aber du hast mir, glaube ich, schon irgendwann davon erzählt, ist es Google oder ist es Facebook oder so gewesen? Facebook war das, ne? Wo man auch sagen kann, das kannst du eben auf deinen Schulserver laden, dann hast du eigentlich ein Modell sozusagen. Machen das Unternehmen gerade oder ist dann doch die Anbindung sozusagen an das Internet und an das draußen doch so ein Mehrwert, dass das zwar irgendwie cool ist, dass man darüber reden kann, dass es so ein Open-Source, selbstgehostetes Ding gibt, aber eigentlich nutzt das sozusagen quasi niemand, weil mittlerweile dann die Features von den richtigen Tools so viel cooler sind, weil sie irgendwie Zugang zu anderen Sachen haben, dass es eher so ein Signal ist, so, hey, cool, guck mal, ihr könnt es auch selber hosten und alle sagen, oh, wow, cool, wir haben den Code, aber eigentlich interessiert sich keiner dafür, nutzt keiner, sondern alle nutzen dann trotzdem die normale Version sozusagen.
Interessanterweise ist es halt wahrscheinlich so ein Mix aus verschiedenen Dingen. Ich glaube, das ist je nachdem, was du von dem Ding halt möchtest, halt ist es einfach viel smarter. Ich nutze einfach die bestehende API und mach das einfach da. Also je nachdem, manchmal hast du auch gar keine sensiblen Daten. Du kannst einfach irgendwie Aufträge an ChatGPT schicken, direkt über OpenAI bei denen gehostet. Und das ist völlig fein, weil du nichts an Daten hast, was irgendwie, ne? Andere sagen halt, das machen die großen Serverbetreiber, also Amazon, Microsoft, Google, die gehen halt hin und sagen, wir hosten die für dich. Mhm. Also alle Modelle, die es so Open Source-mäßig gibt, so. Und du kannst sie einfach auswählen und sagen, wenn du Anfrage an das Ding schicken willst, dann schickst du diesen Parameter mit und dann das Ding, den Parameter. Das heißt, du musst es nicht mal selber hosten. Du kannst sogar sagen, ich nehme einfach meinen Standard-Hoster und sag einfach bitte diesen Request an ChatGPT 4.0 schicken, den an 1.0.1, den an 3.5 und den an Claude und was auch immer. Also, oder halt die Open-Source-Version, die Llama-Modelle, die jetzt DeepSeek. Also, ich glaube, du kannst seit vorgestern oder so, kannst du auch schon DeepSeek auf Azure, also von Microsoft auf dem Server einfach nutzen. Das ist so. Mhm. Das heißt, du musst, es gibt ja Unternehmen, die sagen, wir sind so hardcore, so. Also wahrscheinlich so alles, was im Medizinbereich ist, wahrscheinlich so krass reguliert, dass du sowieso nichts hosten darfst bei irgendwem anders. Das heißt, das Krankenhaus um die Ecke könnte sagen, wir bauen uns im Keller halt so eine Serverfarm, muss halt entsprechend Leistung dahinter packen und sagen, hier, wir installieren jetzt DeepSeek und gut ist. Und nächste Woche installieren wir das neue Modell, was von irgendwem anders kommt.
Ja. Und dann ist aber auch mal wieder die Frage, gibt es gerade genug, also ist das Tool so gut oder sind die Tools gerade schon so gut, dass es so einen Mehrwert gibt für so ein Krankenhaus sozusagen, sich in den Keller zu stellen, weil sie dann irgendwie sagen, das ist unser Datenbank-Management-Tool, das ist mittlerweile so gut, dass wenn wir darüber sozusagen in unseren veralteten PCs irgendwie Sachen suchen, ist es so cool oder sind die Sachen eh noch gar nicht so kompatibel? Wenn ich mir jetzt so mal denke, Krankenhäuser, so öffentliche Dienststellen, so wenn ich bei der Polizei mal oder, also, naja, ist jetzt schon lange her, als man da wegen dem Autounfall.
Ja, ja.
Wenn man da die Windows 98 PCs sozusagen sieht, denkt man, das ist eh so weit weg davon, dass die jetzt irgendwie sich ein AI-Modell da reinbauen und da irgendeinen Mehrwert von haben. Frage ich mich eh, ob das sozusagen gerade schon in der Praxis bei solchen klassischen Berufen eh gerade schon Mehrwert gibt oder ob es einfach eh realistischerweise gerade nur in der Tech-Branche, wo halt programmiert wird, wirklich einen Mehrwert.
Also der Mehrwert wäre 100.000% im Medizinbereich da, 100.000%.
Also den auch schon realistisch, also hast du den schon so, könntest du das so
bei, ja, du, also ich glaube, so, der, ne, best Use Case wäre alles um ja. Auswertung von hier Röntgen-Scans, mhm, Hautbildern. Mein Hautarzt hat schon was in rudimentärer Form, also ich auf der wenn er so Bilder macht von so, weiß nicht, Muttermalen und so, dann sagt ihm die Software auch schon so, Risk Score. Ah, okay. Also das heißt, es ist da nur halt die Version von 1995. Also wäre auf jeden Fall, glaube ich, in vielen Bereichen super spannend, ne? Dass hier so viele Sachen am Körper, die du einfach scannen könntest, wo du sagst, das ist ein hochspezialisiertes Modell, also zum Beispiel auf Basis von irgendeinem Open-Source-Modell nochmal durchgejagt durch bestimmten Case zur Krebserkennung, was auch immer, das wäre super geil. Also ich glaube, das, also als Add-on für den Arzt. Eben,
genau, als Co-Pilot, ne? Quasi, ja.
Genau, ja, und ich glaube, das wäre auf jeden Fall sinnvoll. Ich glaube aber gleichzeitig, was du sagst, ist richtig. So, wenn du dir vorstellst, auf welcher Infrastruktur die meisten wahrscheinlich gerade unterwegs sind, ist wahrscheinlich so ein Riesenprojekt, was Dekaden dauert, bis man das umgesetzt hat. Was im Zweifel halt jetzt auch, also wenn man eine ganz spitze Zunge hat, wo man sagen könnte, naja, diese Langsamkeit, ist das ein Wort, führt dazu, dass Menschen sterben.
Ja, was du meinst.
Also, also wenn man eben fehldiagnostiziert oder was nicht erkennt, was früher in der Früherkennung behandelbar wäre, was aber in der Späterkennung dann nicht mehr ist. Also ich glaube, das wäre schon erstrebenswert, das so zu pushen. So. Dass wir die Verantwortung immer noch beim Arzt lassen und sagen, hey, der Mensch sagt am Ende immer noch ja, nein, aber mit Hilfe halt.
Ja. Was ja jetzt auch, also ein Fieberthermometer ist ja auch nichts, also auch nur, da sind wir wieder bei diesem Technikbegriff so, ne? Ab wann sagen wir, das ist jetzt irgendwie uns zu drüber und ab wann ist es so, ne? Und, noch letzte technische Frage dazu, oder? Nee, nicht technische, sondern Frage aus in die Branche. Ist denn dieses DeepSeek-Team, also das Team, die das gebaut haben sozusagen, finden wir die jetzt gerade alle ganz cool? Also ist es irgendwie ein cooles Team, die halt mit diesem White Paper, was sie da veröffentlicht haben, also sind die gerade so ein bisschen die Rockstars in der AI-Szene, wo man sagt, so, hey, cool, da ist irgendwie ein cooles, disruptives Team, die haben jetzt gerade so ein bisschen die Welt erschüttert und irgendwie finden wir das ganz geil? Oder sind die irgendwie so ein bisschen suspekt und man denkt so, ja, keine Ahnung, die erzählen irgendeine Scheiße und es ist irgendwie wahrscheinlich eh irgendein, keine Ahnung, Tencent ab, also so ein Tencent-Zweig, der, also, weißt du, was ich meine? So ist es einfach. Ja. So unsexy, wie gerade eben die großen OpenAI und so auch gerade sind, obwohl die am Anfang ja auch so ein bisschen mehr sexy quasi waren. Oder sind die jetzt gerade irgendwie die jungen, coolen Wilden da am Markt, die so ein bisschen gefeiert werden von vielen?
Ich glaub, die, also was halt für Sympathiepunkte sorgt, ist zum einen, dass es halt Open Source ist.
Ja, okay, stimmt, das hat sie
eben. Ich glaube, zu dem Unternehmen an sich ist es halt eigentlich ein Hedgefonds, also eigentlich ein Finanzunternehmen, was halt quasi seit Jahren versucht, irgendwie Finanztransaktionen mit Hilfe von AI irgendwie hinzukriegen, also quasi zu traden. Und ich glaube, so die Grundmeinung ist halt zum einen zu dem Unternehmen, dass die super krass weitsichtig waren, also wohl wissend, dass jetzt quasi diese ganzen Chip-Restriktionen und so weiter kommen, dass die trotzdem über Jahre hinweg sich quasi was aufgebaut haben an Kapazitäten, dass die jetzt quasi davon gar nicht so betroffen sind und das halt relativ smart und weitsichtig war. Und ich glaube, der Grundtenor, was das Paper angeht, ist eher, oh krass, wow, weil eben durch bestimmte Restriktionen, die halt jetzt erfahren haben, die es bei OpenAI und Co. halt nicht gibt, weil du kannst halt einfach mit dicken Taschen dich eindecken bei Nvidia und Co. Man da sagt, die haben halt Dinge getan, die du nur tust, weil du Restriktionen hast in gewisser Form. Und diese Dinge sind aber sehr innovativ und fortschrittlich und grundsätzlich gut, wo man halt so wieder so diesen, wo man halt so sagt, erstmal Hut ab, dass sie das hinbekommen haben. Das ist ziemlich krass. Also, dass man sagt, also das Talent, was du in China hast im Vergleich zu USA, ist mindestens mal auf Augenhöhe, wenn nicht sogar in der Hinsicht krasser, als dass die gesagt haben, wir haben bestimmte Hindernisse überwinden können, weil wir eben diese Restriktionen haben und wir haben es trotzdem geschafft. Hier ist der Beweis so. Und ich glaube, man hat jetzt gemerkt, so, okay, es ist ein Wettrennen auf Augenhöhe und erstmal Respekt. Mhm, und wir finden sich trotzdem jetzt aus Perspektive OpenAI, finde ich trotzdem doof, dass ihr unser Modell genommen habt. Mhm. Aber wir haben auch ziemlich viele Sachen aus dem Internet einfach genommen, ohne zu fragen. Daher, wer sind wir moralisch?
It's a wild, wild west, ja.
Genau, und ich glaube aber, jetzt ist so ein bisschen nochmal deutlicher geworden, okay, die USA ist nicht weit voraus, sondern es ist ein Wettrennen auf also man ist quasi auf Augenhöhe gerade. Und das ist der Beweis ist, glaube ich, gelungen mit dieser Aktion. Sag, ey, shit.
Ich glaube, es gab doch auch, glaube ich, die ersten schon wieder, so, ich weiß jetzt nicht, aus welchem Unternehmen und so, aber ich meine, gelesen zu haben, so irgendwie AI-Sicherheitsberater sozusagen kündigt, weil jetzt mehr darauf geschissen wird, dass das sozusagen sicher sich entwickelt. Also es gibt ja immer, also ich bin da zu wenig drin, aber es gibt ja anscheinend immer wieder aus den AI-Kreisen eben auch Leute, die wirklich ernsthaft sozusagen gerade schon davor warnen, so ey, wir verlieren die Kontrolle so ein bisschen über die ganzen AI-Sachen so. Nicht, dass sie jetzt sagen, wir sind jetzt hier kurz vor Terminator 7, aber irgendwas scheint die ja schon so ein bisschen zu besorgen. Zumindest sagen sie das so. Und von dem, was wir jetzt gerade so hören, könnte das ja dazu führen, dass man zumindest ein bisschen, wie soll ich sagen, ein paar Regulationen oder ein paar Restriktionen jetzt auch kippt und sagt, ja, jetzt müssen wir uns anstrengen, jetzt müssen wir uns beeilen und first come, first serve, also scheiß mal auf, was auch immer, also was auch immer sie sich gerade für Fesseln angelegt haben, ja, wenn sie sich überhaupt irgendwelche angelegt haben, vielleicht haben sie auch, also ne, faktisch keine, aber das könnte man ja vielleicht jetzt noch so erwarten, dass es jetzt vielleicht nochmal schneller geht auf einmal, weil man den Druck spürt und Konkurrenz belebt das Geschäft irgendwie so ein bisschen, ne, die man vorher nicht gespürt hat im Zweifel. Bin ich mal gespannt, ob jetzt nochmal da in nächster Zeit auf einmal nochmal mehr passiert. Also, dass es einfach nochmal spannender wird. Letzte Frage noch. Glaubst du denn, dass diese, also jetzt ganz persönlich nicht, also ne, glaubst du, dass diese vier Punkte, die du gerade aufgezählt hast, da wird wahrscheinlich an allen so ein bisschen was dran sein, oder? Also, oder meinst du, dass sie das wirklich komplett ohne die neuesten Nvidia-Grafikkarten sozusagen hingekriegt haben? Also unterstellt man das denen, also glaubt man das denen sozusagen? Oder glaubt man schon, dass da irgendwas ein bisschen durchgesickert sein muss, weil sonst wäre es schon super crazy?
Also diese paar Millionen Kosten ist halt fehl, also ist wahrscheinlich nicht, nicht der Fall.
Nicht sein,
es waren, so, ne? Das waren wahrscheinlich die Kosten für den letzten Trainingsrun, wo man gesagt hat, bitte antworte bei allen kritischen Fragen immer nur so. Das war wahrscheinlich der Preis, den man dafür gezahlt hat, für so die letzten Feintunings. Ich glaube schon, dass, ich glaube, China ist ja ähnlich wie die USA halt riesig, riesig groß und stark, was so Technik angeht. Also Technik nach der Definition von vorhin mit Computer und Co. Also wenn du mal überlegst, so egal ob es jetzt Drohnen sind oder Apps oder Software allgemein oder Elektroautos, die sind ja quasi träumen andere Länder von. Und all das braucht, also alles in der Welt jetzt aktuell braucht
Chips, ne?
Nvidia-Chips. So. Und allein aus staatlichem Interesse und aus Wettbewerbsinteresse wird quasi alles dafür getan werden, um Wege zu finden, wie man trotzdem diese Chips kaufen kann. So.
Und wenn sie selber welche gebaut hätten, hätten sie das gesagt, ne? Also das ist nach dem Motto, dann würde man sich wahrscheinlich mit schmücken. Also man kann ja sich davon ausgehen, dass sie einfach ein geiles Konkurrenzprodukt in China haben, also Schmin Schnidia oder so. Das würde man wahrscheinlich nach außen propagieren, um zu zeigen, hey, guck mal, wir sind mindestens ebenbürtig. Ja. So, ne? Das, deswegen gibt es das wahrscheinlich nicht.
Nee, und ich glaube nicht, ich glaube, dass es schon, also aus strategischer Sicht wird sich dann schon gefragt, okay, was müssen wir denn tun, damit wir es können? Also ich glaube, dass die Frage schon längst beantwortet ist und da jetzt dran gearbeitet wird unter Hochdruck. In dem Fall glaube ich nicht, dass da jetzt irgendwie was Eigenes noch im Spiel war. Aber wer weiß, und ich glaube, das ist halt der Punkt, dass man halt sagt, okay, vielleicht braucht man auch nicht nur die neuesten Nvidia-Geschichten, vielleicht gibt es halt auch über Software und andere Wege halt die Möglichkeit, da jetzt auch zu optimieren, sodass man auch mit älteren Geräten dann halt gute Ergebnisse erzielen kann. Und ich glaube, da wird man einfach kreativ, weil man einfach sagt, okay, wie kommen wir halt an die Dinger und wenn wir nicht an die Dinger kommen, wie kriegen wir es trotzdem hin? So.
Ja, spannend. Ich fand das eben so, das klingt fast so süß-kindisch irgendwie dieses, naja, dann haben wir einfach dieses Layer, das Overlay von Nvidia quasi nicht genutzt und haben einfach direkt auf die Festplatte, also auf den Chip quasi programmiert, das klingt so naheliegend, das klingt so, ja, okay. Das ist das Erste, was ich probiere. Also jetzt für mich, natürlich nur diese Perspektive kenne ich so, das ist das Erste, was ich versuchen würde. Keine Ahnung, vielleicht ist ja diese Oberfläche einfach nicht perfekt, so was ja total naheliegend irgendwie ist.
Für die meisten Programmierer wäre das so wie, ey, du, also so wie, Ich bin gerade Arzt im Studium. Du willst, dass ich Bypass mache? So, Bro. Ich glaube, das ist so das Niveau. Also selbst wenn du seit Jahren Webentwickler bist und relativ pfiffig programmieren bist, wäre das sowas wie, yo, ich habe keine Ahnung, wo ich da anfangen soll. Wahrscheinlich mache ich einfach so kaputt und es wird nicht funktionieren. Also ich glaube, das ist einfach so von der Wertschätzung her oder von der Anerkennung her so krass, dass man einfach sagt, yo, also klar, jeder hatte diesen Gedanken als erstes so naiv zu sagen, ja, klar, das machen wir dann so, aber das dann zu machen, ist dann aber so, okay, Respekt. Aber gibt auch einen Grund, warum alle anderen das nicht machen. Und das
auch
ist nicht,
wenn du
weil,
jetzt den Code hast? Bitte? Auch wenn du jetzt den Code hast? Also der Open-Source-Code sozusagen?
Der hat damit gar
nichts zu tun. Ne? Das ist einfach eine andere Ebene nochmal sozusagen.
Das ist quasi
ne?
das Ergebnis so davon.
Ja, ja,
okay. Aber wie, also das ist so ein bisschen wie, wenn du sagst, du hast jetzt hier, was ist das Arbeitsblatt, aber dahinter, um das Arbeitsblatt zu erstellen, hat jemand entweder Word benutzt oder jemand hat quasi 0 und 1 das Arbeitsblatt erstellt, ohne Word zu benutzen. Das ist so die
ja, ja, okay, das ist ein guter Vergleich. Ja, verstehe.
Das ist so, okay, ja, okay, du bist crazy. Copilot, geht nicht. Ja. Verboten.
Ja, spannend. Bin mal gespannt. Wie das, aber egal, aber wie du sagst, ich glaube, das wird klassisch das Phänomen sein. Jetzt die Woche redet ja keiner mehr drüber, so ein bisschen. Ne? Also.
Ja, und es kommt etwas Neues. Es gab jetzt irgendwie O3-Release. Also OpenAI hat jetzt nachgelegt und wahrscheinlich dann irgendwann kommt nächste Woche noch irgendein Release und das überschlägt sich halt. Manchmal kommt gar nicht mehr mit. Ja.
Witzig finde ich immer, wenn man dann so, jetzt auch diese Woche, wenn auf einmal, egal wo man hinkommt, in welchem Kontext, ob Schule, privat oder keine Ahnung, was ist so, auf einmal unterhalten sich alle über Aktien. Das ist immer so selten, dass man auf einmal dann so, und hast du auch gesehen mit Nvidia, weil das wahrscheinlich irgendeine Schlagzeile in irgendeiner, also oder überall Schlagzeile, ehrlicher, wahrscheinlich war. Und dann hat man so, es ist so Gesprächsleist immer so, oh, und hast du auch gesehen, Nvidia? Und denkt so, du weißt wahrscheinlich nicht mal, was Nvidia ist. Also du weißt nicht mal, was die machen eigentlich. So, ne? Aber jeder redet so über so einen Aktienkurs von so einem Unternehmen. Das finde ich immer funny.
Also ich hoffe dann immer, dass da so ein bisschen was, wie soll ich sagen, dass da ein bisschen mehr passiert als nur, hast du gesehen, diesen Gefallen? So, weil das ist so ein Element, also es ist so wie, also ich, mittlerweile würde ich sagen, es gibt so ein paar Sachen, so technologisch gesehen, die sind so wichtig wie unsere Elektrizität so. Also einfach, wenn du überlegst, so, was ist die Welt von morgen, du musst verstehen, dass einfach ganz, ganz viele Computer in Servern irgendwo auf der Welt einfach sehr, sehr viel Wert schaffen werden. So, und ich hoffe dann immer,
dass schon tun.
Leute so, ne? Sowieso schon extrem viel tun, aber dann halt in Zukunft halt noch mehr, weil eben diese ganze AI-Thematik dann auch durchkommt, dass dann Leute dann auch so diesen Spang, also diese Brücke schlagen von, oh, Nvidia, warum ist das denn so? Chips wichtig, Computer wichtig, ganz viele Anwendungsfälle wichtig, außer ich benutze das auf meinem Handy, es gibt dann noch mehr zu, wie halt Krankenhaus und Co. Wichtig. Was braucht man dafür? Ach, man braucht diese Chips. Oh, China ist ja ganz, ganz schön arm dran, wenn jemand einfach sagt, du kriegst keine mehr. Fragezeichen. Was bedeutet das für mich? Was mache ich jetzt? So, also, dass man daraus so Schlüsse zieht und lernt und plant und nicht nur so, ich habe hier eine Headline gelesen, Ende.
Ja, genau. Ja, war bei dir sonst die Woche irgendwas Interessantes oder?
Ja, also meine Woche war so ein bisschen Mischung aus halt einfach arbeiten, sein Leben leben und irgendwie das war so ein komische Mischung aus, ziehe ich mir das jetzt alles rein oder lasse ich die Finger davon, was gerade politisch passiert? Das war so ein bisschen so ein Thema. Und mehr ist tatsächlich nicht passiert, außer halt ab und zu mal abends so ein bisschen Nachrichten gucken, Twitter gucken und so. Überblick haben, damit man nicht komplett nackt ist, aber mehr auch nicht tatsächlich.
Ja, ich bin auch zu viel reingedriftet diese Woche. Ich hatte zu viel Zeit. Also ich merke es gerade. Ich habe Chiara immer so schön gesagt, ich habe mein Leben gerade so im Griff. Das ist richtig geil. Das fühlt sich einfach richtig gut an. So. Weißt du, ich habe jetzt irgendwie für mich so einen Rhythmus gefunden, weil ich mittwochs ja immer nur SV habe quasi. Das ist ja vor, irgendwie dann schon die Wohnung putze und alles irgendwie ready mache, damit ich am Wochenende quasi mehr Zeit habe. Und wenn man so unter der Woche, also dass man quasi noch weniger als sonst sich so To-Dos so ansammeln, sondern es geht gerade so, dass ich mal so 3 Tage lang meine To-Do-Liste einfach weiß ist quasi. Das fühlt sich irgendwie gerade gut an. So. Und dann aber so die andere Seite der Medaille ist, was machst du mit der freien Zeit so? Klar, ich kann irgendwas spielen so, da ist gerade nicht so das irgendwas Großes so am Horizont. Irgendwie jetzt kommt so bald Civilization 7 raus. Das könnte witzig sein im aktuellen Kontext. Kennst du noch Civilization? So dieses,
ja, ja,
das sind die Welten und so. Könnte ganz witzig sein im aktuellen Kontext. Ich glaube, Am 4. kommt irgendwie Kingdom Come Deliverance 2 raus. Das ist so ein lustiges Mittelalterspiel, von dem ich ja schon mal erzählt, die so Wert darauf gelegt haben, dass so Ritterkämpfe so wirklich realistisch sind, weißt du, dass man mehr so gerungen hat und so, und das ist so ein bisschen so rollenspielmäßig im Mittelalter. Könnte witzig sein. Naja, jedenfalls sind diese gerade nicht da. Und deswegen hatte ich dann irgendwie einfach Zeit und habe mir dann einfach wirklich hier so diese 4 Stunden Bundestag-Debatte einfach immer aufgemacht. Und das war so mein Second Screen, was sonst irgendwie so Light Entertainment ist und irgendwie, keine Ahnung, sage ich es mal ganz einfach so. Früher war es dann so ein Let's Play von Gronkh, als ich so irgendwie 18 war oder so. War jetzt halt irgendwie so, wie sich im Bundestag alle.
Let's Play Bundestag.
Genau, wie alle die sich wie Kinder verhalten und irgendwie sich da so reinrufen wie die letzten Assis und wo dann wirklich echt die Shitshow überhaupt war. Fand ich ganz spannend, weil es vor allem irgendwie gerade meine letzte Woche auch so bestimmt hat, weil in meinem Pedder-LK ist gerade Thema interkulturelle Bildung. Und das ist so spannend zu sehen, weil dann da ist quasi so, es gibt Theoretiker, der heißt Nike, das ist so der sozusagen die abiturrelevante Theorie. Und der hat so 2 verschiedene Stränge in seiner Theorie. Einmal beschreibt er sozusagen die Entwicklung von interkultureller Bildung seit der Gastarbeiterzeit sozusagen, so seit Nachkriegszeit, wie so der Blick sich auf Menschen verändert hat, die hierhin migriert sind, so am Anfang, hey, haben sich alle gefreut, dann hat man gemerkt, irgendwie, ja, gibt's irgendwie Probleme, weil manchmal können die Sprache nicht und dann so, jetzt kommen irgendwie Familien und die einen wollen die gerne aufnehmen und sagen, hey, die sind doch Deutsche, so was, wenn ein Kind geboren wird, ist toll, bla bla bla. So dieser ganze Kram, eigentlich tendenziell eher eine Entwicklung sozusagen zur positiven Rezeption von Migration. Dann beschreibt er 2001 als den krassen Schnitt da drin, so ne, die 11. September, quasi Anschläge, so als Bruch und als, als Katalysator für eine Islamfeindlichkeit sozusagen und dass Leute sich rechtfertigen müssen, warum tragen sie Kopftuch und dass das vorher quasi sozusagen alles ein bisschen weniger war, dass so ein Generalverdacht entstanden ist. Und diese Theorie endet aber so in diesem Buch so 2005 so oder 2008. Es gibt so Interviews, wo er sie quasi erweitert bis 2017, wo er so sagt, ja, keine Ahnung, ist irgendwie so ein bisschen weitergegangen, bla bla.
Der Dude lebt auch noch.
Ne? Ja, genau, der lebt noch, genau, gute Frage. Und jetzt quasi ist es dann so, das ist so der eine Strang, die Entwicklung der Rezeption.
Ja.
Und das andere sind so 10 Ziele für interkulturelle Bildung, wo er sozusagen beschreibt, wie interkulturelle Bildung funktionieren kann, wo es so ganz viel darum geht, dass jetzt nicht die große magische Formel, sondern es ist eher so, eigene Vorurteile erkennen, eigene Grenzen erkennen, die aber thematisieren und nicht irgendwie wegdrücken, sondern dann gucken, wie kannst du diese überkommen, Begegnungen schaffen, Gemeinsamkeit finden, dass du halt nicht dieses Fremde ablehnst, sondern dass du halt die Leute kennst und also relativ naheliegende Theorie, also irgendwie kann man sich das gut vorstellen. So, aber das sind halt interessant, vor allem, wenn die Schüler das dann eben machen im Unterricht. Und die jetzt auch gerade so ein bisschen parallel durch ihr Instagram und Co. immer diese Snippets reinkriegen, so 5-Punkte-Plan von Merz, der so witzigerweise so konträr sozusagen zu dem steht, was wir gerade in interkultureller Bildung sozusagen lernen. Und das ist halt einfach ein spannender, also wirklich relativ, also jetzt wirklich in dem Kontext wertneutral gemeint, einfach ein spannender Kontrast so zu sehen, so die Theorie sagt gerade das und irgendwie können wir uns alle darauf einigen, dass das natürlich ein friedlicher, cooler Weg ist in der Happy World irgendwie, dass wir das so machen wollen, aber scheinbar will das gerade in der realen Welt nicht jeder und sogar relativ viele vielleicht irgendwie nicht und dann das so zum Anlass nehmen, ne, warum und so, das finde ich ganz, ganz spannend und das gibt mir aber leider in Anführungszeichen so ein bisschen das Gefühl, ich müsste da auch gerade so Experte in allem werden, weißt du, so, weil die halt ganz viel fragen und die Sechser fragen mich und sagen auf einmal so, ne, hab ich das schon mal erzählt vor 2-3 Jahren, jetzt kommt es gerade wieder mehr, so dieses, werde ich bald abgeschoben? Fragt dann so eine Sechstklässlerin und man denkt so, oh fuck ey, das ist natürlich, ne, eigentlich denkt man erstmal, ja, natürlich nicht, ist ja irgendwie Quatsch so, ne, aber natürlich wird das irgendwie im Zweifel propagiert, weil nicht ganz klar ist, wer ist jetzt der illegale Migrant, wer nicht, so, wenn es darum geht, deutsche Pässe abzuerkennen und so. Das sind halt dann einfach Fragen, die halt in ihrem Leben betreffen, wo denen in ihren Familien darüber sprechen. Und dann habe ich irgendwie für mich so diesen unrealistischen Anspruch gerade entwickelt, da irgendwie so Experte drin zu sein. Und das ist wahnsinnig anstrengend, weil, das haben wir ja schon letzte Zeit häufiger darüber gesprochen, du kannst gar nicht so Experte darin sein, weil es einfach dann oft auch einfach Ansichten sind und Meinungen sind und du kannst nicht sagen, das eine ist richtig, das andere ist falsch. Du kannst immer nur sagen, ja, das ist halt irgendwie für dich blöd und das ist irgendwie für mich blöd und das finden wir doof. Aber es ist halt irgendwie ein Weg zu denken und es sind alle schlechte Menschen und das ist ganz spannend. Und ich tapp dann manchmal in diese naive Falle, was ich mir eigentlich halt für dieses Jahr vorgenommen habe, eben nicht zu machen, meine Neujahrsvorsätze schon über den Haufen geworfen, dass man dann so denkt, dass ich nicht diesen Antrieb verspüre, sozusagen mit Fakten oder mit pseudo-objektiven Wissen, also so nach dem Motto, je mehr ich weiß, desto besser bin ich, desto besser, besser kann ich auf Dinge antworten, desto valider ist meine Meinung und so weiter und so fort. Da stößt man einfach an seine Grenzen und merkt, das ist kein je mehr, desto Satz, sondern es ist mehr irgendwie auch im Zweifel ein je mehr, desto mehr Verwirrung ist es oder desto unsicherer ist es dann sozusagen.
Naja,
ja. Da muss man wieder so ein bisschen mehr aufpassen, also muss ich ein bisschen auch auf mich aufpassen, dass ich dann so merke, ja, du ziehst dir das alles rein und am Ende gehst du nicht raus und sagst, ich erkläre euch jetzt die Welt. So, ich habe es jetzt verstanden. Es gibt diesen Moment einfach nicht. Sondern es gibt einfach den Moment, wo du einfach nur irgendwann denkst, bye, fuck mich einfach alle ab. So, ihr nervt mich einfach irgendwann alle. Warum seid ihr alle so? Warum kämpft ihr jetzt alle dreckig? Und warum ist es irgendwie so? Und du verstehst den Einsatz vom einen, du verstehst den Einsatz vom anderen. Du, dich nervt, dass der eine den Satz des anderen verdreht. Also so, dich nerven Dinge, wo es dann um Zahlen geht und du merkst, naja, die Zahlen werden von beiden Seiten, also die Zahlen stimmen, aber sie werden von beiden einfach anders interpretiert. Deswegen haben beide irgendwie ihren Punkt und du musst dich positionieren. Also in Schule musst du dich dann so ein bisschen positionieren. Wo willst du dich positionieren? Und so. Das ist irgendwie ein bisschen anstrengend.
Wie würdest du die Gesamtstimmung beschreiben, so in Schule gerade? Ist es wirklich so, ist es sehr, was ist das richtige Wort? Panik ist nicht das richtige Wort, aber so, ist es sehr, sind die Leute sehr aufgebracht? Ist da sehr viel Bewegung drin oder ist es eher so, wie du auch sagst, boah, Leute, lasst mich halt in Ruhe, hört auf, so läppisch zu sein, so können wir normal reden. Also, wie ist so gerade das Stimmungsbild?
Ich würde sagen, dadurch, es ist halt, man darf das immer nicht vergessen, also das HBG, ne, und auch die Gesamtschule zum Teil, also ja, ein bisschen weniger, aber zum Teil, das ist halt irgendwie so Bildungsbürgertum, so, ne? Das heißt, du hast schon eine relativ krasse Blase. So, das sind halt alles Leute, also ich rede so sehr allgemein, natürlich gibt es immer Ausnahmen so, ne? Aber in der Regel sind zum Beispiel jetzt in dem Peda-LK, so, da hast du nicht große Meinungsvielfalt. Zumindest wird sie nicht geäußert. So, ne? Du weißt halt nie, ob die sich das vielleicht nicht trauen oder keine Ahnung was, aber du hast schon das Gefühl, wenn du jetzt 2 Jahre lang in dem Peda-Unterricht darüber sprichst, sozusagen, in Peda geht es ja viel darum, ne, wie gehst du mit Menschen um und so weiter und so fort.
Klar.
Da kommt jetzt nicht auf einmal jemand und sagt so, ja, Petz, aber mal ehrlich, sollten wir nicht wirklich alle abschieben? So, das kommt einfach nicht, sondern weil du halt so ein, ne, du hast halt irgendwie, entweder habe ich diese Blase auch mitgebaut oder keine Ahnung was, aber irgendwie finden sich ja dann Leute so, die irgendwie ähnlich denken, im Zweifel da so ein bisschen, ne? Deswegen habe ich das Gefühl, du hast zum Glück nicht so dieses alle schreien sich an und du hast irgendwie in der Pause, keine Ahnung, Gruppenbildung und keine Ahnung was, das habe ich das Gefühl, ist irgendwie weniger, weil es dann doch unter den Jugendlichen, glaube ich, zumindest an jetzt da, wo ich es einschätzen kann, irgendwie so Konsens ist, dass man dann so dieses Konservative eher doof findet, so, also ne, das ist jetzt CDU oder kann das, also gar nicht jetzt irgendwie, dass jetzt irgendwie das Rassismus doof ist und keine Ahnung was und dass die AfD kacke ist und so, das, ne, das ist so gegeben, aber dass generell so Konservatives eher so ein bisschen doof ist, aber da darf man sich, glaube ich, nicht von täuschen lassen. Ich glaube, dass trotzdem sehr, sehr, sehr viele sehr konservativ denken eigentlich sozusagen. Und damit meine ich wirklich jetzt konservativ, also neutral, also positiv konservativ auch so, ne? Einfach sozusagen, dass sie jetzt einfach nicht besonders progressiv sind, dass sie jetzt nicht, also da gibt es auch genug, die halt sagen, ja, das Gendern braucht keine Sau. Wer, was will ich damit? Ja. So, da gibt's auf jeden Fall, würde ich sagen, mindestens die Hälfte der Schülerinnen und Schüler würden das wahrscheinlich sagen, so, ne? Und was ja auch vollkommen legitim ist, so. Das heißt, so nach außen ist man eher so ein bisschen, ja, wir können es alle darauf einigen, die CDU ist böse, weil die ganzen Influencer auch gerade sagen, ne, die CDU ist kacke und so weiter und die Demonstrationen gibt's und so weiter. Aber ich glaube, in sich sind da schon sehr viele konservative Meinungen auch, so. Die aber halt dann einfach nicht so ihren Raum finden vielleicht, was vielleicht auch nicht immer gut ist, ne, weil dann schaltet sich das irgendwie an und du willst ja eigentlich, willst ja eigentlich, ne, einen Diskurs schaffen. Und an der Gesamtschule habe ich eher den Eindruck, dass, also, weil ich da aber auch mehr die Kleinen sozusagen, also weil ich da auch ein paar Kleiner eben habe, die total noch mehr gesteuert sind von dem, was halt irgendwie Influencer XY sagt. Was ich letztes Jahr da, letzte Woche da in dem Podcast irgendwie meinte, ich habe den Namen immer noch nicht, ist mir noch nicht eingefallen, dass irgendwie dann so, der meinte so, ja, aber der hat gesagt, Döner 1 Euro und er will jetzt Bundeskanzler werden und keine Ahnung was und so. Ja. Wo man so merkt, okay, die plappern, also so Sechstklässlerinnen und Sechstklässler, gerade wenn die zu Hause im Zweifel auch gar nicht irgendwie deutsche Medien konsumieren und so weiter und so fort. Die sind dann so weit weg davon, dass die halt alles einfach übernehmen, was im Zweifel irgendwie ihr Lieblingsinfluencer irgendwie sagt. Aber das ist, finde ich, irgendwie in dem Alter auch voll okay. So. Und aber auch da entstehen jetzt keine großen Kämpfe. Aber was halt entsteht, ist schon eher, also das betrifft beide Schulen. Ich würde es nicht Panik nennen, aber schon eine Sorge einfach. Also man merkt schon die Sorge, weil das ja schon beides, zumindest die Schülerschaft, relativ diverse Schulen auch irgendwie sind in einer gewissen Form. Und du merkst einfach schon, wie der Ton sich in dem politischen Jahr verschärft. Und jeder hat irgendeinen Kumpel, der irgendwie betroffen ist von den Vorurteilen oder von der Diskussion, die da geführt wird. Weil das wird ja oft so ein bisschen auch vergessen. Also das, was die CDU da gerade auch viel diskutiert hat und so, da ging es ja immer ganz viel auch nur, in Anführungszeichen nur, um diesen ganz kleinen Prozentsatz von illegal lebenden Menschen sozusagen in Deutschland, deren Aufenthaltsgenehmigung irgendwie schon abgelaufen ist und die halt eben nicht rückgeführt werden in irgendeiner Form. So. Da ging es ja ganz viel drum. Aber durch die Debatte, die ja drum geführt wurde, also sozusagen faktisch der Gesetzentwurf, ging ja ganz viel eigentlich um diesen kleinen Mini-Prozentsatz. Aber dadurch, dass diese Debatte so riesig ist, blickt ja keiner mehr da durch und selbst die Leute, die darüber diskutieren, ja nicht mehr. Und selbst die CDU sagt ja nicht, hey Moment, wir wollen ja nur auf diesen Prozentsatz gucken, sondern diese Diskussion wird dann so groß, dass auf einmal das dann doch sehr naheliegend ist, so, ja, jeder, der halt irgendwie so aussieht, als wäre er Migrant, kann theoretisch ja betroffen sein und so. Und diese Diskussionen werden so groß und dann denkst du, ja, aber irgendwie will ich jetzt, dass mein Kumpel irgendwie von da betroffen von ist, dass der irgendwie angefeindet wird und so. Das berichten die auch ein bisschen, dass sie halt einfach mehr Anfeindungen so bekommen, dass die mehr angepöbelt werden im Zweifel. Und da sorgt der politische Diskurs gerade für und das fuckt mich dann halt persönlich ab, so dass man denkt, so, selbst wenn ihr über die Sache streitet sozusagen und es auch legitim ist, über Migrationsgesetze zu streiten und keine Ahnung was, habt ihr gerade, ihr Politiker, den Diskurs so verschärft, dass das so ekelhafte Auswirkungen sozusagen auf das private Leben von vielen Menschen hat, die damit gar nichts zu tun haben, weil es um die gar nicht geht. Ja. Aber das kriegen die Menschen halt nicht hin. Also das ist auch, das muss man denen auch verzeihen, also das ist auch einfach zu komplex, um jedem jetzt zuzutrauen, ja, guck mal, du musst doch hier unterscheiden, das ist doch der, keine Ahnung und so, ne? Und ja, so ein bisschen lange Antwort, aber das ist so ein bisschen das,
was spannend, ich einfach so einen Einblick wahrnehme zu bekommen, weißt du? Das ist,
So. Ich merke auf jeden Fall auf der Lehrerseite auch viel Besorgnis eher so, weil die halt, glaube ich, wahrscheinlich ähnlich das fühlen, was ich so fühle, so diesen Druck von, okay, du willst irgendwie da so ein bisschen auch eine Hilfe sein im, wenn die Fragen haben, die beantworten zu können, so, ne, aber du kannst sie nicht alle beantworten, wie bei jedem Thema als Lehrer, ne, klar, können die alles zu Bio fragen, ich habe ja nicht immer eine Antwort, so, ne, aber da es so ein persönliches Thema ist, willst du denen irgendwie dann so eine Hilfe sein irgendwie und das ist man dann irgendwie nicht und dann bist du gezwungen zwischen diesem, naja, du willst jetzt ja auch nicht, oder dürfen ist immer so ein bisschen die Frage, ne, du willst und darfst in Anführungszeichen jetzt ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie eine Partei so bashen irgendwie so, ne, und du bist jetzt ja nicht im Politikunterricht, sondern du willst ja irgendwie so ein bisschen plural darstellen und sagen, hey, guck mal, die sagen dann das und die sagen das und so, weil natürlich die Schülerinnen da, die sind da nicht so abwegig, die kommen nicht rein und sagen, ja, aber die haben ja alle irgendwie ihre Meinung, so, die kommen rein und sagen, Herr Pelzer, haben Sie wieder gestern gesehen, Frau irgendwas ist die einzige von der CDU, die gegen den Ansatz gestimmt hat, und ist so, ja, spannend, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, lasst uns da mal kurz drüber sprechen und das irgendwie zu steuern, diese Verantwortung zu haben, diese Diskurse ein bisschen zu lenken. Das hat einfach viel. Und gleichzeitig, glaube ich, muss man auch sagen, dass wahrscheinlich viele, die sich für den Lehrberuf entscheiden, vielleicht auch ein bisschen Vorurteilsdenken und so, ne, sind jetzt wahrscheinlich vom Typ her eher so ein bisschen offener, vielleicht so ein bisschen liberaler, so ein bisschen keine Ahnung was so, ne, könnte ich mir jetzt vorstellen, auch, ne, um die Diskussion aus den letzten Monaten aufzugreifen, sind ja auch irgendwie im Beamtentum, sind ja Teil des öffentlichen Dienstes und keine Ahnung, was sind vielleicht eher so ein bisschen pro sozial irgendwas so, weil du halt auch viel mit Sozialfällen sozusagen zu tun hast und denkst dir, okay, wenn jetzt irgendwie Sozialhilfe gestrichen wird, denke ich an die Familie, mit der ich gerade rede, ob sie mit zur Skifreizeit fahren können, so. Ich glaube, dass du einfach mehr, also kann auch sein, dass es anders ist, aber in meiner Wahrnehmung ist es ein bisschen so. Und das besorgt die natürlich auch, ne? Und genau. Und deswegen ist es gerade schon viel, ich glaube schon Sorge ist das richtige Wort einfach so, weil es schon, genau, und auch die Sorge, die ja bei den Politikerinnen und Politikern so ein bisschen rauskommt, dass man ja das Gefühl hat, dass sie selber gerade so besorgt sind, weil sie so ein bisschen die Kontrolle verloren haben. So, ne? Dass auf der einen Seite dann eben Merz da ist, der sich hinstellt und sagt, niemals, und lass uns irgendwie, ne, seine Worte ja so, wir müssen dafür sorgen, nach dem Zusammenbruch der Regierung, dass kein Antrag mit Hilfe der AfD durchgebracht wird sozusagen. Und er jetzt wissentlich quasi das eben macht, so. Und dann die anderen ja berechtigterweise sagen, naja, aber du hast doch dein Wort gebrochen, so, warum machst du das, du Idiot? Aber gleichzeitig, dass ja dann jetzt auch wieder deren Wahlkampf gefühlt dann eben ist, dass jetzt man das Gefühl hat, okay, die versuchen jetzt natürlich alles, um Merz zu demontieren, weil sie sagen, ja, das ist jetzt der Angriffspunkt, so, das ist jetzt der Laschet lacht im Ahrtal-Moment, so. Jetzt können wir quasi der CDU noch was abgraben, damit wir gewinnen. So, oder ist es wirklich eine persönliche Enttäuschung, weil du weißt, in den Hinterkammern reden die natürlich anders miteinander als vorher in der Debatte.
Klar, klar.
Sind die wirklich menschlich gerade enttäuscht, weil die wirklich so dachten, ey Bro, Merz, ich dachte so bei allen Differenzen unserer Parteien, hätte ich das jetzt ihm nicht zugetraut. Es ist wirklich auch so eine menschliche Enttäuschung, die man ja sich auch vorstellen, weil sie sind die Arbeitskollegen so irgendwie, ne? Das wird dann so vor die Kameras getragen, diese persönliche Enttäuschung. Und dann ist immer die Frage, sind das die Messages, die du aber jetzt gerade an dein Volk eigentlich senden willst, wenn die eigentlich gerade so eine Einigkeit irgendwie sich wünschen und immer gerade so Politik, also die Politik ja damit bestrafen wollen, dass sie nichts hinkriegen, indem sie, indem ja viele zum Beispiel die AfD dann eben wählen. Willst du denen jetzt noch mehr Futter geben? Und Weidel und Co. freuen sich eigentlich die ganze Zeit, denken sich so, geil, die einen brechen ihr Wort, koalieren mit, also nicht koalieren, aber irgendwie machen das mit uns. Wir profitieren eigentlich von allem Unruhen, die gerade irgendwie passieren, und das sehen auch irgendwie alle, und trotzdem feuern sie das Feuer an. Und das ist irgendwie spannend, so dieses, ja, das so ein bisschen zu verfolgen und so ein bisschen zu beobachten, finde ich. Aber ja, ich bin auch froh, wenn diese Wahlperiode dann irgendwie auch rum ist, und bin mal gespannt, was so passiert.
Ich hab gestern mal wieder so ein Aha-Moment gehabt. Ich habe Dschungelcamp geguckt abends. Und es war wieder so ein Moment, wo da hat irgendwer, das Dschungelcamp, irgendwas gesagt, so, ja, ich bin wie Trump, und ich werde angeschossen, stehe wieder auf. Irgendwie jetzt so ein bisschen damit.
Hallo.
Und ich mir denke, okay, komm, du bist im
Dschungelcamp. Geile Vergleiche.
Ja, aber spannend, wie da war. Das ist so, ich habe immer wieder diese Momente, wo ich mir denke, yo, ich lebe halt voll in meiner Bubble. Und weil da war so Konsens bei den anderen Kandidaten, die gesagt haben, oh Gott, kann er sich mit Trump vergleichen, Trump ist so schlimm und so weiter. Ja, das ist halt das Bild, das öffentliche Bild, was halt die Leute haben. Ja. Und das ist ja auch okay. Und ich dachte mir so wieder, krass, das ist wieder so, auf der einen Seite sehe ich so die Leute, die gerade so alles feiern, was der tut. Und dann sehe ich die, so, es ist also diese Polarität, ne? Dieses Zeiten, auch hier, als auch in dieser Woche in Deutschland halt dieses, naja, es gibt nur zwei Lager, entweder bist du rechts oder du bist nicht rechts.
Das hast du ja bei diesen Abstimmungsverhältnissen gefühlt gesehen, so, ne? Du hast irgendwie FDP, CDU und AfD jetzt quasi bei diesen Abstimmungen gehabt,
genau.
Und du hast irgendwie SPD und Grüne gehabt und das BSW irgendwo dazwischen so ein bisschen, ja.
Ja, und das ist halt dann wieder, dann gucke ich halt auf Instagram so Stories von den paar hundert Leuten. So, das sind ja alles hier unsere Trosterwabbel gefühlt. Und dann siehst du halt so, also so heftige, also Antikörperreaktion fast schon, so nach dem Motto, oh Gott, ne, die CDU ist jetzt das und das. Und ich denke mir so, okay, krass, es gibt jetzt noch diese zwei Seiten. Und genau das gleiche gilt halt für Trump jetzt als Beispiel international. Es gibt, entweder findest du Trump gut oder du findest ihn schlecht, es gibt nichts in der Mitte. So, das gleiche ist so, wie findest du China? Entweder findest du China voll geil oder du hast China, es gibt nichts mehr in der Mitte. Das ist so nur noch pick your side, und dann wird gekämpft. Und dann habe ich mir überlegt, kurz, auf Netflix gibt es jetzt diesen Film, ich glaube Civil War.
Achso, ja, Civil War, okay, ja.
Wie guckst du den mal?
Ja. Ist ja Oscar nominiert. Ich glaube, der soll ganz gut sein.
Ist gut.
Ich habe es nicht gesehen.
Das war so mein Gedanke, guckst du den vielleicht? Vielleicht spannend, keine Ahnung. Ist vielleicht so ein bisschen die Extremifizierung des Status Quo, wo man jetzt zum Glück nicht gewalttätig wird, hoffentlich.
Aber das finde ich auch nochmal interessant. Also, ne, immer wenn ich über unser, so das sozusagen zweite Hälfte letztes Jahres unter Podcast nachdenke, das Spannende ist ja, finde ich, oder was das Traurige ist ja auch so ein bisschen daran, dass man, obwohl man ja gar nicht dann, also obwohl ja man im Zweifel eine komplexere Meinung hat und auch ein komplexeres Bild von irgendwas, durch dann so ein Gespräch über irgendetwas driftet man gefühlt immer mehr zu den Polen, allein darüber, weil man darüber spricht, so, das will man eigentlich gar nicht, aber das passiert irgendwie so automatisch, also nur weil man dann, also, ne, fiktives Beispiel, keine Ahnung, man sagt jetzt, keine Ahnung, aber Trump macht doch jetzt hier in Guantanamo dieses Lager auf für quasi illegal aliens irgendwie so ein bisschen, so, ne, und sobald man das quasi nur sagt, ist ja so, wird wahrscheinlich jemand sagen, ja, nein, das ist alles gar nicht so. Und dann neigt man dazu ja zu sagen, ja doch, das ist auf jeden Fall so. Auf einmal darf man keine Zweifel mehr haben. Auf einmal fällt man selber in diese Polarität, die man aber eigentlich von Anfang an sich vorgenommen hat, gar nicht zu haben. Aber irgendwie driftet man dahin, obwohl man das gar nicht will. Und das finde ich so spannend. Ja. Das passiert ja wahrscheinlich vielen so.
Die Sache ist halt, was ich festgestellt habe, wenn ich jetzt hier Wahl-O-Mat oder einfach Parteiprogramme gucke oder halt einfach jetzt, wenn ich mich jetzt frage, wie findest du Trump, dann ist es nie eine eindeutige Positiv-Negativ-Geschichte. Egal, es gibt keine einzige Partei, es gibt keinen einzigen Politiker, wo du sagst, alles gut, alles schlecht. Es ist immer so, dass man eigentlich hingehen müsste und sagen müsste, naja, ich finde diese 7 Sachen finde ich gut, diese 8 Sachen finde ich schlecht, diese 9. die darauf folgende Sache finde ich wiederum gut und da habe ich keine Meinung zu. Und das Problem ist halt, dass wie soll ich sagen, jeder von uns aber am Ende einen Schlussstrich zieht und sagt, entweder die Seite oder die Seite, also die Partei oder die Partei. Und es gibt also am Ende musst du dich ja trotzdem entscheiden.
Ja, stimmt, du kannst halt nicht nach Punkten wählen, ne?
Ja, ja genau. Und du wählst halt dann am Ende das Gesamtpaket. Und, und dann, wenn du das Gesamtpaket für dich bewertet hast, dann hast du ja dein Menschenbild und deinen Moralkompass und alles da reingepackt, unterbewusst oder bewusst. Und dann sagst du, ja gut, aber das ist für mich das Richtige. Und dann geht's eigentlich, der nächste Step ist gar nicht mehr zu sagen, was findest du richtig und was kann ich von dir lernen, sondern ich überzeuge dich
warum
von meinem
machst du das falsch, genau.
Genau. Ja. Und das ist halt das, was ich gerade sehe, weil es gibt halt, wie soll ich sagen, die Parteien an sich sind halt auch quasi jetzt entweder durch ihr Programm oder durch ihre Darstellung, durch sich selbst oder durch andere, entweder passen die in ein bestimmtes Menschenbild oder nicht. Und es ist sehr schwierig, da überhaupt noch zu sagen, ja gut, aber diese 7 Punkte sind irgendwie smart. Bei der CDU könntest du jetzt sagen, ah, ich finde die eigentlich echt ganz cool, ich habe ein konservatives Weltbild, bla bla bla. Aber jetzt bist du gezwungen zu entscheiden, warte mal, in bestimmten Milieus bist du damit automatisch rechts oder halt nicht. Und das ist, also diese Differenzierung, dieses ja, aber, ist nicht mehr so einfach.
Ja, das ist das, was ich, was wir auch beide ja vor Weihnachten so ein bisschen gesprochen haben, so, dass ne, du relativ, also würde ich jetzt sagen, relativ kühl und so gesagt hast, ja, ich gucke auf die Wahlprogramme so, das ist ja das, was mich interessiert eigentlich, so den Rest blende ich einfach aus, das ist mir eigentlich so ein bisschen egal. Ja. Und ich finde, das ist das, was man gerade so beobachtet, dass es eigentlich, also, dass wenn man sich jetzt einfach nur die Wahlprogramme angucken würde, würde man ja wahrscheinlich, also, These, würde man zu einem, im Zweifel, ganz anderen Entschluss kommen, als wenn man jetzt quasi sozusagen das, was ich jetzt letzte Woche gemacht habe, sich eigentlich diese Debatten im Parlament anguckt sozusagen. Was davon jetzt richtiger und falsch ist, ist, glaube ich, ganz schwer zu sagen, weil was nachher umgesetzt wird sozusagen, also angenommen, ne, jetzt die CDU wird gewählt, ob die nachher mehr ihr Parteiprogramm durchsetzen oder mehr der Charakter, die Politik der Charaktere durchkommt sozusagen, weiß man irgendwie nicht, ne? Kann man nicht beurteilen, es wird irgendeine Mischung sein zwischen den beiden Polen sozusagen. Aber das ist ja ganz, also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass was jetzt gerade sozusagen diese Demonstrationen vor den CDU, wie heißt es, Parteizentralen oder wie auch immer, die würden ja wahrscheinlich nicht stattfinden, wenn jetzt diese ganzen Debatten nicht wären, sondern wenn einfach nur im Wahlprogramm stehen würde, naja, wir wollen die Immigration so und so regulieren und dann nicht irgendwie im März dahin geht und das bewusst oder unbewusst, weiß man nämlich, ist Kalkül oder nicht Kalkül, das sozusagen aufgeheizter darstellt sozusagen, ne? Und wenn dann andere meinen, sie müssten das angreifen und dadurch selber sich so polarisieren, weil die Wahlprogramme ja dann erstmal sich relativ nüchtern lesen, dann kannst du sagen, ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ja, du musst dann immer die Frage stellen, wie setzt das jetzt um? Wie es quasi im Wahlprogramm steht, ne? Oder ist es halt das? Und dann verstehe ich auch, wenn Leute dann sagen, naja, ich bin irgendwie enttäuscht, oder, ne, das ist enttäuscht, richtig Wort, keine Ahnung, aber ich bin schockiert, dass er sein Wort so offen quasi gebrochen hat. Willst, und das ist ja das, was ich, ne, das ist dann wieder diese menschliche Ebene, wo ich immer dann, das ist mit Trump das Gleiche, wo ich dann für mich sage, ich finde diese Menschen einfach, also als Menschen finde ich die so, sind die so weit weg von mir, wenn die in meinem Privatleben wären, würde ich ja sowas weit von mich weghalten von diesen Menschen. Ja. Zu jedem Maßen war wahrscheinlich bei vielen Politikern, also das ist jetzt nicht nur bei den beiden so, sondern ne, das ist einfach, was sie sich, wie sie sich menschlich präsentieren, was ich sehe, ist oft nicht so geil, so.
Ja.
Und das finde ich immer spannend, diesen Kontrast gerade irgendwie aushalten zu müssen, auch als Wähler. So, dass man als Wähler halt so nachher dann so denkt, Ja, cool. Eigentlich würde ich vielleicht gerne dieses Wahlprogramm wählen, aber der hat sich jetzt da und da so verhalten und ist der potenzielle Kanzler. Ja. Das heißt, meine Stimme ist schon mehr als irgendwie ein Wahlprogramm, sondern das ist der, der quasi mein Land jetzt 4 Jahre vertreten soll.
Ja, ja.
Was lasse ich jetzt überwiegen? Lasse ich meine menschliche Abneigung überwiegen sozusagen und meine, ich finde es irgendwie fies, wie er redet und mit wem er im Zweifel welche Dinge tut. Ja, ist das so taktisch? Oder wähle ich einfach total neutral in Anführungszeichen und kann es mir erlauben oder leisten, das ist der bessere Weg zu sagen, ich gucke einfach neutral auf die Programme, weil das ist das, was nachher am Ende irgendwie mehr wirkt. I don't know. Das ist das, wo ich selber noch zum Entschluss kommen muss.
Für mich ist halt, also es gibt keinen Charakter, keinen einzigen, den ich glaube ich gut fände. So, also so ohne Mäkel, wo ich sagen würde, boah.
Meinst du jetzt wieder rein menschlich oder meinst du politische Einstellung auch? Oder meinst du jetzt nur menschliche Ebene?
Menschlich, weil du findest, also, und ich glaube, das ist nicht das Problem der Spieler, sondern des Spiels. Ich glaube, sobald du Politik machst, bist du im Nullsummenspiel und du musst mit harten Bandagen, mit unfairen Mitteln, mit ekliger Rhetorik, also anders verlierst du. So. Also ich glaube, ich glaube auch die Hinterzimmern reden die ganz normal, sagen, hey, yo, können wir gar nicht machen, wird unsere Wählerschaft killen, weißt du, deswegen werde ich mich da hinstellen und dich voll diffamieren, so, das ist voll mein Ding. Ich glaube, das ist einfach so Teil des Games, so, ich glaube, wenn ich dann mir so die Debatten angucke und mir denke, was machen die da und die Rhetorik, denke ich mir so, ich finde euch irgendwie alle hässlich, so, also menschlich finde ich euch alle hässlich, weil nicht körperlich gesehen hässlich, sondern einfach charakterlich, es ist einfach, ihr seid einfach nur eklig, so, hör auf reinzurufen, mach das nicht, das machen halt alle und das ist irgendwie, das ist das Spiel, so. Und ich mir denke, okay, wenn ich mich darüber denken lasse, dann ist eigentlich am Ende, das ist meine Logik wäre, je nachdem, von welche Ausschnitte ich am meisten sehe, finde ich, das füttert quasi den Ekel-Score. Weil ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Tagesschau gucke und die Tagesschau hat eine bestimmte Präferenz, bewusst oder unterbewusst, dann weiß ich, wenn ich zu viel Tagesschau gucke und only Tagesschau, finde ich jetzt mehr als blöd. Nach den jüngsten, wenn ich jetzt aber Instagram gucke, was meine Friends hier sozusagen, dann finde ich auf jeden Fall Habecke voll geil und finde auch Merz blöd. Den finde ich dann wieder. Also je nachdem, wo ich halt gucke, wenn ich jetzt Twitter gucke, finde ich vielleicht irgendwie auf einmal Merz geil. So. Mhm. Je nachdem, welcher Bubble ich mich befinde.
Klar. Ja.
Und meine Schlussfolgerung war für mich, aber zu sagen, warte mal, unterm Strich spielt alles gleiche Game, die haben alle mit unfairen Mittelspielen und Versprechen sind nichts wert am Ende des Tages, wissen wir alle, weil. Also wer so ein paar Wahlperioden hinter sich hat und am Ende sagt, ich bin enttäuscht, dass sie nicht das gemacht haben, was ich versprochen habe, so, Bro, echt jetzt? So, und daher, ob jetzt jemand sein Wort bricht oder nicht und so weiter, Tabubruch, das muss man sich für sich halt, glaube ich, inhaltlich bewerten, aber nicht der Person zuschreiben, also jedenfalls mache ich das nicht. Und deswegen,
meinst du mit inhaltlich, mal ganz kurz Zwischenfrage? Mit inhaltlich meinst du nach dem Motto, jetzt in dem konkreten Beispiel, wenn ich auf jeden Fall nicht will, dass die AfD irgendeine Macht gewinnt sozusagen, inhaltlich wäre jetzt dann wäre das ein innerliches Argument zu sagen, dann eben vielleicht nicht Merz, weil er potenziell vielleicht da eher einbricht als andere, aber nicht, weil er menschlich irgendwie sozusagen da jetzt irgendwie enttäuscht ist und das Wort, sondern eher, weil er halt faktisch sich entschlossen hat, eher damit sozusagen einen Wurf durchzubringen als mit SPD-Grüne. Deswegen, wenn ich jetzt eher da bin, quasi. Ja,
also verstehe. Für mich, ich habe das nochmal backabstrahiert und mir die Frage gestellt, finde ich es grundsätzlich ein gutes Vorgehen einer potenziellen Regierung oder einer existierenden Regierung zu sagen, ich wähle nicht auf Basis der von dem, was in dem Gesetz steht, sondern auf Basis von, wer stimmt mit mir ab. Mhm. Und da gibt es ja jetzt zwei Parteien, zwei Lager, die ich stellen kann. Ich finde das richtig, dass man das so macht, um halt bestimmte Parteien halt abzugrenzen, in dem Fall AfD. Oder man sagt halt, naja, es geht ja um die Sache und nicht um, wer stimmt mit mir ab. Und jetzt kann man halt für sich entscheiden, so was finde ich inhaltlich, also was ist der richtigere Ansatz zu sagen, unabhängig, also ich lege den Fokus auf, wer stimmt mit mir ab oder ich lege den Fokus auf, worum geht's in der Sache. Und das kann man jetzt neu bewerten, weil ich glaube, das war vorher anders, dass man gesagt hat, naja, bei CDU kriegst du halt, ich gucke, wer stimmt mit mir ab und jetzt kriegst du halt eher, naja, in der Sache die Sache. Und das sagt aber nichts darüber aus, was Zukunft sein wird, im Sinne von, vielleicht gibt es eine andere Sache, wo doch wieder jetzt quasi der Vorhang, der bei der AfD vorgezogen wird und gesagt hat, nee, aber nicht mit euch. Und das ist so diese Ungewissheit. Und für mich ist die beste Gewissheit kann ich für mich daraus ziehen, zu sagen, gut, was ist so die grundsätzliche Ideologie, was ist das Menschenbild, was die Partei vertritt, was sind die Themen, für die die Partei sich halt stark machen möchte in den nächsten Jahren. Und danach wähle ich es einfach. Ja. Und alles andere ist so ein bisschen so das Geplänkel drumherum, das starke Geplänkel, der Kampf drumherum. Ja. Aber da denke ich mir halt, ja gut, Würde ich es anders machen? Vermutlich nicht. Wird wahrscheinlich genauso läppisch da stehen und so rhetorische Backpfeifen verteilen, weil ich wüsste, so, das ist das Game. So. Ja. Auch wenn das trotzdem nicht cool ist. Also es rechtfertigt das Verhalten nicht, aber es ist so die Erklärung, die ich mir gebe, zu sagen, warum sind denn alle so läppisch? Also ich finde kein einziger, der da so steht und sagt, hey, ich bin eigentlich voll cool, können das jetzt machen, sondern die verteilen ja Backpfeifen ohne Ende, also verbal natürlich nur. Also,
ja, ich finde, dieses Geplänkel ist auch gerade, also jetzt wieder rein persönlich inhaltlich sozusagen, ist auch gerade wieder so uninteressant für mich. Also das, was ich gerade meinte, dass wir jetzt gefühlt gerade die ganze Zeit Debatten darüber sprechen, über so einen kleinen Prozentsatz von Migration sozusagen, ist so aus meiner Sicht einfach der völlig falsche Ansatz. Dann ist wieder diese die ganze Zeit reden wir gefühlt um Migration, weil das angeblich in Deutschland so mega wichtig ist. Aber das ist, glaube ich, in meinen Augen dieser Teufelskreis mit, wenn ich jetzt halt sage, es ist den Deutschen so ein wichtiges Thema und die ganze Zeit darüber rede, dann wird es auch immer wichtiger für die Deutschen und so. Wenn man einfach irgendwelche produktiven, cooleren Themen mal wieder bespielen würde, dann würden auf einmal sich alle begeistern für erneuerbare Energien. Vielleicht, wenn jetzt alle Debatten darum gehen würden, würde auf einmal alle sagen, oh, erneuerbare Energien sind das wichtigste Thema für die Deutschen. So. Es ist ja einfach so, es spielen sich ja die Bälle so quasi immer zu. Und es ist einfach so, ja, es ist für mich einfach, also, ne, wie, keine Ahnung, wie wenn man nur weil ein Atomkraftwerk sozusagen irgendwie Probleme macht sozusagen, ist es, sollte man deswegen nicht alle sozusagen Politik überwerfen. Genauso sollte man nicht, finde ich, wenn Anschläge passieren, wenn schlimme Dinge natürlich passieren, auf einmal so tun, als müsste man jetzt alles ändern in irgendeiner Form. Aber das sind natürlich so Symbole, die halt dann genutzt werden im Wahlkampf einfach. Und das ist das, was man, glaube ich, immer wieder sich vor Augen rufen muss. Es ist einfach Wahlkampf. Es ist nicht, die Menschen glauben wirklich gerade, das ist das Wichtigste, die Menschen sind wirklich dieser Meinung ganz speziell, sondern die bespielen einfach dann gerade die Sachen, wo sie glauben, damit kriegen sie die meisten Wähler. Die einen, die sich hinstellen und sagen, ne, ich will jetzt die abholen, die sagen, es geht um die Sache. Die anderen, die sich hinstellen und sagen, ich will, dass man mir vertrauen kann, ich stehe zu meinem Wort. Und das sind ja ganz viele Dinge, die gespielt werden, so nach dem Motto, seht uns an, dafür stehen wir, dafür stehen wir, dafür stehen wir. Aber so richtig eine sinnvolle Lösung präsentieren sie irgendwie nicht. Sets, auch nur ganz kurz noch konkret zu diesem Gesetzentwurf, der jetzt ja irgendwie da auch durchgekommen ist. Das ja
nicht
jetzt
durchgekommen,
eigentlich, ist nicht doch, durchgekommen. Also es gibt ja drei, es gab drei. Und ach einer so, ist durchgekommen und zwei sind nicht durchgekommen sozusagen, genau. Und der jetzt durchgekommen ist, wo ja aber auch schon, ich weiß nicht, ob es Verfassungsgericht war oder irgendwie Landesgerichtshof irgendwas, haben schon gesagt, so, ja, das wird halt nicht passieren. So, das wird halt einfach nicht umgesetzt werden, weil EU-Recht da drüber steht, sind sich die Juristen so relativ einig wohl. Wobei dann Merz argumentiert, so eine nationale Sache geht dann, nationaler Notstand geht über, dann wird diskutiert, was ist jetzt nationaler Notstand? Ist jetzt zwei Attentate sozusagen, ist, oder Angriffe, sind das jetzt irgendwie Notstand? Die einen sagen nein, die anderen sagen ja. So, aber wenn du mich jetzt persönlich fragen würdest, würde ich sagen, diese ganze Woche wird inhaltlich nichts geändert haben. So, nichts. Ich glaube, dass das nichts an dem, was wirklich passiert, sozusagen ändert. Aber was es halt wieder zeigt, ist, wie die Leute sich präsentieren wollen, sozusagen. Und das ist halt irgendwie dann einfach lästig, weil sie dadurch so viel Unruhe stiften, obwohl sie wahrscheinlich alle in sich wissen, naja, ändern tun wir gerade nichts, aber ich will mich als der präsentieren, ich will mich als der präsentieren, ich will mich als der präsentieren. Was sie tun, ist in meinen Augen der AfD zugutekommen, indem sie halt Chaos, Spaltung und keine Ahnung was haben und davon profitiert in meinen Augen gerade am ehesten irgendwie die AfD im Zweifel. Und das finde ich halt nicht geil, persönlich so. Aber
ja. Es ist halt Hardcore-Signaling, ne? Also es, und das da ist deswegen auch da. Da
muss ich drüber nachdenken, als du mir das beigebracht hast. So, ja,
das es ist auch da, denke ich mir halt, okay, wenn ich jetzt für mich einfach sage, ich habe hier Top 5 so wichtige Themen, die mich beschäftigen, die ich halt geändert haben möchte, die halt nur politisch zu ändern sind. Das ist ja auch immer so ein Thema. Das ist und auch da komme ich wieder zurück an den Punkt, dass ich sage, naja gut, wenn ich jetzt länger zum Beispiel jetzt über dieses Migrationsthema nachdenke und dann weiß, okay, es gibt aber gibt gewisse Möglichkeiten, die hast du auf EU-Ebene und in Deutschland-Ebene. Das ist halt, oder bei anderen Themen ist das ähnlich, dass du sagst, ja, selbst wenn ich, wenn Deutschland das möchte, kann das halt eben nicht einfach so mal ändern. Und das ist halt auch die Frage, ja gut, wenn du es aber wirklich ändern willst, dann musst du halt die Frage stellen, wie kannst du halt die EU lenken, dass sie das ändert? Da musst du vielleicht woanders, da musst du halt andere Wahl vielleicht bespielen oder musst halt dieses Verhältnis von, okay, was ist so das Verhältnis zwischen EU und Einzelländern halt, da musst du halt ran. Und das auch da, denke ich mir, das steht eher in den Parteiprogrammen, also in den Programmen halt drin. Sehr abstrakt und das musst du da so ein bisschen reinhoffen.
Ja, ist kein sexy Thema zu bespielen, so,
Genau, ne, und auch da hilft dir halt nicht, hey, Merz-Signaling versus, weiß ich, wer auch immer signalt gerade, sondern da ist es halt eher, okay, was ist so die Grundidee von, weiß ich, von bestimmten Themen, was ist so, das ist ja oft ideologisch getrieben, dass du sagst, ja gut, zum Beispiel, wenn ich sage jetzt, beispielsweise die FDP, die will halt eher halt weniger Steuern als mehr Steuern. So, das ist so die Richtung, was am Ende bei rumkommt, ob es jetzt der Freistellungsauftrag ist, den du erhöhen kannst auf 1.000 Euro von 800, so, das ist so, das ist vielleicht eins der Endergebnisse, wo du sagen kannst, war das jetzt wirklich geil oder nicht, aber das sind so meistens so die kleinen Themen, die dann bespielt werden, die, und auf mehr hoffst du dann irgendwie auch nicht, als, naja, vielleicht ist es richtungsmäßig vielleicht das, was ich mir vorstelle und alles andere,
ja. Ja, das Letzte, was ich noch interessant finde, wo ich nicht weiß, ob du das mitbekommen hast, deswegen wollte ich dir noch erzählen, das finde ich ganz interessant, weil das ja auch immer so ein bisschen dein Take war, mit, dass so Podcasts und so Streamer und so ein bisschen der amerikanische Wahlkampf jetzt nach Deutschland schwappt und so, und das finde ich ganz spannend zu beobachten, dass das jetzt gerade aus meiner Perspektive gerade nur Habeck eigentlich spielt, so, das kann man wahrscheinlich unterschiedlich beurteilen, so, also weil ich glaube, Merz macht das gefühlt gar nicht so richtig irgendwie. Also, der hat auch ein bisschen Anfragen, ne, hier bei der Lage zum Beispiel. Ja, ne, das, ja. Ne, der hat, die haben den auch angefragt und das wird wahrscheinlich auch noch funktionieren irgendwie so. Ne, aber man merkt so, Scholz und Merz sind, also ich schiebe es einfach mal aufs Alter, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich nicht fair, aber so gefühlt sind die so, werden die so von ihrem Management in so zwei, drei Sachen reingeschoben. Also, hier Scholz war auch beim World Wide Wohnzimmer hier. Kennst du, weißt du, die beiden, diese Twins, von YouTube und so, keine Ahnung, aber das ist so ein Format, wo das einfach, wo er einfach gar nicht reinpasst, aber so, hier, Hauptsache, ich bin bei den coolen Jugendlichen und guck mir das Meme an, wie die AI mir so einen muskulosen Unterkörper gemacht hat quasi. Ist irgendwie so ein bisschen unpassend und ich habe das Gefühl, dass das gerade das Management von Habeck irgendwie ganz gut hinkriegt, oder er selber, whatever, wer auch immer das ist, also im Sinne von, also jetzt nicht gut im Sinne von wertend den Inhalten, sondern gut im Sinne von, wenn man die ganze Zeit gesagt hat, ah, die AfD waren die einzigen, die irgendwie gecheckt haben letztes Mal, wie sie irgendwie Social Media und so bespielen wollen, fahren die gerade ziemlich viele Wege. Also auf der einen Seite, ne, diese Küchentischgespräche, die so ein bisschen unangenehm zwischendurch auch waren, aber was ja zumindest ein Format mal war, hinzu, die hat jetzt quasi einen eigenen YouTube-Kanal und macht da immer so 5- bis 6-minütige Statements quasi, so nach dem Motto, wo er selber so sich vor die Kamera stellt und quasi veröffentlicht, was er zu irgendwelchen Dingen sagt sozusagen, dass die Leute sagen können, naja, okay, Habeck steht als Kanzler da und dafür sozusagen, das kann ich jetzt zumindest sagen, so, man kann ihm nicht den Vorwurf machen, man weiß nicht, was er will sozusagen, inhaltlich, wie gesagt, egal, was man davon hält, und war jetzt zum Beispiel hier bei, kennst du Hand of Blood, den Streamer? So ist so der größte deutsche Gaming-Streamer, wenn du so willst, so ein bisschen, so grob, könnte man sagen. Und war da jetzt irgendwie im Stream für 3 Stunden. Und es war halt so ein relativ, genau das, was du immer so ein bisschen beschrieben hast aus dem Kansch-Podcast. Es ging natürlich auch um Politik, aber es war auch eher so ein bisschen so kennenlernen, so ein bisschen um, es ging um die Kindheit, was ist das Lieblingsmalzbier und keine Ahnung, was, so eher so ein bisschen kennenlernen der Person, aber gleichzeitig eben auch so ein bisschen inhaltliche Statements irgendwie machen. Und geht jetzt quasi auch in verschiedene Podcasts, in verschiedenen Streams, also dass man fast schon den Vorwurf machen könnte, macht er gerade eigentlich noch Politik? Also der ist ja noch Teil der Regierung gerade oder ist es einfach gerade nur noch krasse Wahlkampftour? Und da bin ich mal wirklich gespannt, inwiefern sich das sozusagen also ob man das nachher irgendwie sehen wird, weil das quasi gerade der einzige Kanzlerkandidat ist, sozusagen, der dieses Game sozusagen spielt und ob man das irgendwo in irgendwelchen Zahlen sehen wird oder ob das einfach zu spät ist oder ob es inhaltlich egal ist oder ob das irgendwie einfach nur Leute erreicht, die eh noch nicht wählen dürfen oder I don't know. Also ob man nachher sagen wird, hey cool, also cool im Sinne von, da hat eine andere Partei es auch hingekriegt, dieses Social Media Game zu spielen und hat diese Taktik verwendet, ohne jetzt eklig zu werden. Also die sind quasi in das Game eingestiegen, aber nicht das Ekel-Game spielen sie, sondern eher das Reichweiten-Game. Wenn ich einfach in einem Stream sitze, wo irgendwie 2 Millionen Follower sind, dann hat das mehr Wert, als wenn ich in der Bundestagsdebatte irgendwas mache. Bin ich gespannt.
Das ist das, was, glaube ich, viele Menschen vergessen, ist, dass die Einschaltquoten, wenn du jetzt mal, egal ob du jetzt ARD nimmst, RTL, Lanz, ProSieben, spielt gar keine Rolle, egal diese klassischen Sender. Wenn die jetzt, wenn du jetzt immer sehen würdest, wie viele Live-Zuschauer es gibt, man vergisst, glaube ich, wie viel größer viele Podcasts und Streamer einfach sind. Also rein köpfemäßig. Das ist der spannende Punkt, welche Köpfe können die wählen oder nicht.
Ja, ja.
Ich glaube halt, aber ich glaube, das ist halt, das siehst du auch teilweise, und das ist das Interessante, das siehst du bei YouTube und Twitter ganz stark. Die an den Likes und Impressionen. Also wenn jetzt zum Beispiel, du nimmst, das glaube ich, das müssen wir mal vergleichen. Wenn man nimmt, keine Ahnung, jetzt hat Lindner irgendwie mit so den Berlinern, hier Berliner Selbstständigen-Gang irgendwie was gemacht, viel. Also so ein paar Podcaster in die Richtung. wenn die dann immer so ein paar hunderttausend haben, ist schon interessant. Dann guck dir mal an, was jetzt, weiß ich nicht, dann Habeck Klicks generiert auf YouTube. Oder guck dir mal die Weidel an, was die dann macht. Und das sind, glaube ich, die einzigen drei, die das gerade machen. Ich glaube, Merz und Scholz habe ich, also ja, quasi einzeln mal. Ja. So. Aber ich glaube, die drei, die spielen ganz zusammen. Da kannst du eigentlich einen View-Count schon sehen, wie hoch, wie sich das verteilt. Und ich glaube, das ist oft deutlich höher als das, was in den 15 Minuten Tagesschau einfach an Gesichtern, an Köpfen dann auch in der Wahrnehmung einfach passiert. Ich glaube, das ist, man darf das nicht so schätzen, wie groß die Reichweitenunterschiede da auch sind.
Total. Und die gleichzeitige Mitfärbung des Influencers, den du eh guckst sozusagen. Ne? Ja. Also das ist ja dein Job so ein bisschen auch, ne? Influencer-Marketing in irgendeiner Form sozusagen. Ne? Und wenn du schon mal weißt, ich bin jetzt Hand of Blood irgendwie positiv gegenüber eingestellt, dann sitzt dann der Habeck, ist das ja eine ganz andere Wahrnehmung sozusagen, oder genau wie mit Elon Musk und Alice Weidel. Wenn ich sage, ich finde Elon Musk eigentlich ganz cool, der unterhält sich jetzt mit Weidel, ja, okay, dann muss das ja, irgendwas muss es ja vielleicht ein Take-Off geben. Du gehst ja mit einer ganz anderen Einstellung rein, als wenn du das relativ neutral jetzt in so einer ARD 10-Minuten-Zusammenschnitt irgendwie siehst, da wo dann off-topic drüber gesprochen wird und hier hat Merz wieder das gesagt und das hatten die geantwortet und so. Deswegen, ich bin mal gespannt, ob man das noch irgendwie mehr sehen wird, was da so bei rumkommt.
I don't know. Ich glaube, das ist jetzt schon tatsächlich sehr stark der Fall. Einfach nur aus der Perspektive, wie ist der Medienkonsum quasi in verschiedenen so Altersgruppen? Und mittlerweile hast du selbst bis zu den, also wenn ich einfach so aus meiner Arbeitswelt jetzt einfach Profile angucke, so randommäßig, das ist ja so, wir haben auch so eine demografische Analyse jedes Mal zu jedem Profil, wo du siehst, was sind so die Altersstrukturen. 60 plus ist immer vertreten. Und darunter sowieso. Und die sind nicht klein. Und je nachdem, und ich glaube halt, man darf nicht unterschätzen, dass selbst halt Menschen, von denen wir jetzt so überheblicherweise sagen würden, ja, das sind
die können doch mit ihren Arthrosefingern gar kein Handy bedienen.
So, ja, die hocken halt trotzdem und gucken YouTube.
Na klar.
So, und was,
die haben Zeit.
Und das Spannende ist halt, ich glaube, das ist so, du hast ja auch gesagt, ne, du siehst halt Habeck gerade sehr stark dieses Game spielen. Ich glaube, je nachdem, das ist auch so ein cooler, interessanter Filter, für welcher Bubble hänge ich gerade.
Ja, wahrscheinlich.
Ich würde mal behaupten, irgendwer, der jetzt in der super stark konservativen Bubble ist, der sieht dann eher wahrscheinlich gerade die Weidel-Tour oder vielleicht auch Merz-Tour, der safe irgendwas macht, aber man sieht es halt nicht, weil man halt, wenn du halt drei, vier Streamern folgst, die sind halt eher Habeck, Team Habeck, das ohne Wertung jetzt gerade, dann weißt du halt, okay, das ist meine Bubble. So.
Klar.
Das ist ein cooler Bubble-Test.
Also, ja,
wen sehe ich denn auf meiner For You-Page?
Ja, absolut. Und spannend ist halt die Größe sozusagen noch, ne? Also, es wäre so ein bisschen der Anti-Bubble-Take, wäre dann eben so ein bisschen, wenn man sich jetzt so die Größten sozusagen einfach nur anguckt und da relativ neutral draufschaut und guckt, wen laden sich die Größten sozusagen ein. Wahrscheinlich wird es davon auch relativ viel Einfluss sozusagen haben. Deswegen, das ist ganz spannend zu sehen, ja.
Genau, wer ist die Demografie dahinter?
Genau.
Und wie viel ist da der wahlberechtigte Anteil davon. Und inwiefern sagt dann so ein Streamer-Gucker, boah, geh nicht auf den Sack mit dem jetzt, warum hast du jetzt Politik hier rausgemacht? So? Ich glaube, da ist noch mal so ein bisschen so diese Variable von wegen, okay, wie viele sind da dann auch interessiert daran und wie viele sagen sich dann, oh Mann, ey.
Ja.
Ich habe mir das jetzt angeguckt, weil ich den supporte, aber nicht, weil ich das Thema irgendwie spannend finde.
Ja. Ja, letzter Tag nur noch dazu, das geht jetzt auch schon ein bisschen weg davon, weil du es gerade gesagt hast, so wie interessiert ist man da dran? Ich habe gestern auf dem Geburtstag hier so viel mit Annika und so gesprochen, die halt eher so in sozialer Arbeitsblase sozusagen sind, die halt irgendwie mit Familien arbeiten, also hier so in so einer Art Familienhilfe und solche Sachen arbeiten.
Ja,
so gut wie alle da wählen halt nicht. Die sagen, ich habe noch nie gewählt, warum soll ich wählen? I don't know, mache ich gar nicht. Wie funktionieren Wahlen? Also da muss es ja einem wohl wirklich erklären, weil er gehört hat, jede Stimme, die nicht abgegeben wird, also jeder Nichtwähler, ist eine Stimme für die AfD. So, weißt du, sagt man ja immer mal so ein bisschen, wurde ja immer so ein bisschen so, ne?
Ach so, der dachte, das ist wirklich das.
Ja, er dachte, es ist wirklich so. Und er dachte, also er hat so wenig, also das sind Väter, also es sind Menschen, die Familien haben, so, ne? Und also das, apropos in der Blase, dass man ja dann auch ganz, also, ne, dass man, weil wir ja ganz viel Politik gerade auch irgendwie wahrnehmen und das umgibt uns irgendwie, man hat das Gefühl, das kann doch an gar keinem mehr vorbeigehen. Dann meinst du, wenn die neben den Müttern sitzt und die da irgendwie durch Instagram zu swipen, das hat einfach gar nichts damit zu tun, so. Und auch dann irgendwie die Cousine von einer, die gestern dann da war, da meinte sie so, ja, die war noch nie bei der Wahl, die hatte da irgendwie nie Zeit, ist dann nie hingegangen, weil ich so, ja, aber es gibt doch Briefwahl. Ja, habe ich ihr auch gesagt, aber hat die irgendwie vercheckt. Und so, meinte ich so, ja, spannend, so. ne, wo ich das Gefühl habe, niemand kann dem Ganzen mehr entkommen eigentlich gerade so, was ja auch vielleicht nicht ganz gesund ist, dem nicht entkommen zu können, sondern eigentlich ja schön, wenn Leute auch ihren Safe Space finden, dass sie sich aber so abkapseln können, dass sie halt dann, ja, so irgendwie, ja, ist fast so pathetisch, aber ihr demokratisches Recht gar nicht wahrnehmen oder keine Ahnung was. Ne, ist ja auch okay, also ist ja deren Entscheidung, ist ja voll, also wenn es eine bewusste Entscheidung ist, ist ja voll okay. Ich habe das Gefühl, aber es ist anscheinend auch so viel Unwissenheit einfach dann der Grund dafür. Das ist irgendwie ein bisschen beängstigend, wo man sich als Land dann irgendwie fragen muss, wie können wir unseren Bürgern zumindest kognitiv ermöglichen, dass sie wählen wollen und können, weil wir uns das ja eigentlich als Staat schon irgendwie wünschen.
Ja, ich habe gerade geguckt, 21 waren es 76, irgendwas Prozent.
Ja.
Also unter 80%.
Ja, also 25% der Menschen in Deutschland einfach, die nicht, ne?
Ja.
Ja. Ja. Das ist wahrscheinlich schon gar kein so schlechter Wert wahrscheinlich. Es gibt ja auch manche
Länder, ja, irgendwie 60%
und sonst irgendwas da stand, ne?
Ja. Ja. Ja, oder die haben immer so 90% oder 100%.
What? Ja, so soll das sein. Das klingt nach einem guten Land.
Ja, also, nur weil es dann so ist, heißt es nicht, dass es ein gutes Ergebnis ist. Ja. Wenn man so einfach sagt, ja, der hat gewählt, ja. Naja.
Ja.
Okay, meine Blase platzt. Wir müssen jetzt aufhören. Ich habe zu viel getrunken.
Ich auch. Der Tee war nicht gut.
Okay. Peace out.
Hey, ciao.
Blup.